Willkommen bei Tragisch aber geil, dem Podcast von und mit Barbie Breakout, präsentiert von Milchmusik. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, eurem, wie ich hoffe, Lieblingspodcast mittlerweile. Hi, erstmal will ich mich bedanken für das riesengroße Feedback zur letzten Folge. Ich habe ja eine Psychotherapie 101-Folge mit Kaya Korte gemacht, einer Psychoanalytikerin aus dem Ruhrpott, also aus dem Großraum Köln. Und die kam irrsinnig gut an bei euch und ich bin so happy. Ne, weil das ist ja das, was wir versuchen zu tun, ein bisschen mehr Aufklärung, ein bisschen weniger Stigmatisierung unter das Volk zu streuen, auch beim Thema Therapie. Und das hat offensichtlich gefruchtet. Ich habe ganz viel Rückmeldung bekommen, dass sich Leute jetzt endlich ein Erstgespräch besorgt haben, aber auch, dass Fachleute aus dem Fachbereich sich bedankt haben, dass das mal ein bisschen entstaubt und beleuchtet worden ist, so verständlich, dass man da vielleicht auch also dass der Berufsstand ein bisschen weniger Hate abbekommt oder ein bisschen weniger Missverständnisse, mit ein bisschen weniger Missverständnissen, so formulieren wir das, mit ein bisschen weniger Missverständnissen zu kämpfen hat. So, und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Kaya hat wahnsinnig viel Lob auch bekommen und ihr habt die sehr gemocht. Das finde ich alles wunderbar und das macht mich sehr stolz. So, Bums. Zu dieser Woche, viele Leute haben mich gefragt, warum ich keine Wahlfolge mache, also online, Social Media, privat, so. Und nee, also ich habe drüber nachgedacht natürlich, weil es natürlich ein schönes Ding wäre für die Leute, die noch nicht gewählt haben. Übrigens Briefwahl, ich habe schon lange gewählt, kann man alles beantragen und machen. Ich packe einen Link dazu in die Shownotes, haha, dann könnt ihr das auch machen. Aber ja, viele von euch sind noch unentschlossen und ich hätte mir hier vier verschiedene Leute einladen müssen oder drei zumindest von verschiedenen Parteien, damit die hier mir einzeln erklären, wofür ihre Partei bei dieser Wahl steht, was queere Menschen vielleicht zu erwarten haben und was nicht. Mein Problem dabei ist, ich kann hier überhaupt nicht fact-checken. Ne? Ich kann, während das Gespräch läuft, habe ich nicht die Zeit oder bin auch nicht im Thema, genug im Thema und in den Wahlprogrammen und in der Geschichte der der verschiedenen Parteien, was die alles schon verbockt haben und was nicht, um das hier fact-checken und nur den Leuten jetzt hier eine Bühne zu geben, damit sie hier nochmal ihre Politiker-Sprech machen können und noch so ein paar Standpunkte loswerden können, war mir dann auch nichts. So. Wir machen bei Too Old to Die Young eine Folge, die kommt nächste Woche, glaube ich. Nee. Doch, die kommt nächste Woche zum Thema Wahl. Election Night wird die heißen. Da geht es um Wahlthemen, Filme und Serien, die sich mit der Wahl befassen. Aber natürlich reden wir auch über Politik und darüber, was wir wählen oder nicht wählen. Damit ist das Thema dann auch durch. Wie ich in diesem Hause wähle, glaube ich, könnt ihr euch alle denken. Hi. Egal. So, zu dieser Folge, dieser Woche. Ich habe mir meinen alten Freund Ingo Lenz eingeladen. Ingo kenne ich schon 15 Jahre, würde ich denken. Ja, sowas um den Dreh. 15 Jahre werden es sein. Ich sage bestimmt gleich wieder 20. Das ist immer meine Response. Wir kennen schon 20 Jahre. Ich glaube, in diesem Fall sind es eher 15 oder 17 oder so. Egal. Und Ingo und ich, wir haben jetzt nicht wahnsinnig engen Kontakt. Wir haben ein Projekt, an dem wir immer wieder arbeiten. Also wir sehen uns regelmäßig, aber es ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit telefonieren oder miteinander rumhängen oder so, was aber eigentlich schade ist, weil wir verstehen uns ja gut. Und ich habe Ingo immer schon geschätzt als, also A, klug, belesen, informiert, kulturell gebildet, lustig, offen, all diese Dinge, hübsch. Was mich aber bei Ingo fast immer am meisten beeindruckt, ist die Haltung, mit der er durchs Leben geht. Der hat eine, ich sage im Podcast, glaube ich, ganz oft gleich preußisch. Für mich hat es aber irgendwie fast mehr was Norddeutsches. Ich muss mal an so über die Brand denken, so an die alten Politiker aus einer anderen Zeit, die da oben aus der Ecke auch aus dem Norden kamen. Kreuzigt mich, wenn ich jetzt irgendwas Falsches erzähle. In meinem Kopf ist das so. Und da erinnert er mich dran. diese Haltung, auch wenn das Schiff, also wir korrigieren den Kurs nicht, ich habe diese Haltung, das so bin ich, wir korrigieren den Kurs auch nicht nach links oder rechts, weil dann würden wir, auch wenn wir da mit dem Eisberg ausweichen und nicht untergehen, ich gehe lieber mit dem Schiff unter, als als mein Fähnchen ein bisschen zu biegen. Und das ist selten geworden, ne? So eine Eigenschaft. Und solche Menschen, die so sind, sind wahnsinnig selten geworden, weil man ja heute gerade auch auf Social Media, gerade auch die Influencer in Anführungsstrichen, die Menschen, die vorgeben, politisch zu sein, und hier ist es kein Influencer-Bashing, also alle Leute, die sich öffentlich sehr politisch gerieren, viele davon sind doch auch Leute, die ihr Fähnchen ständig in den Wind hängen und dann auch schnell wieder in eine andere Richtung ausschlagen, wenn der Wind aus einer anderen Richtung kommt. Ich sehe das bei mir selbst auch, also natürlich nicht im Extrem, aber in Teilen auch. Ich bin auch durchaus bereit, meine Meinung immer wieder zu revidieren und zu hinterfragen und zu gucken, ob das nicht, also viele Aussagen, die ich vor einem Monat gemacht habe oder vor einem Jahr, würde ich so heute nicht mehr machen, weil das für mich etwas ist, was ständig im Wandel ist. Und da ist Ingo so ein bisschen, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also stur, starrsinnig. Im besten Sinne. Und das schätze ich sehr, ich liebe das. Weil die Alte halt wirklich, der steht zu sich, der zieht das durch. Auch wenn er sich damit oft manchmal keine Freunde macht oder wenn das die unpopulärste Meinung im Raum ist, bleibt er bei seiner Meinung und knickt nicht ein. Und das schätze ich irrsinnig. So. Genau. Und wir sprechen heute eben über sein Leben als Ganzes, angefangen von einer relativ ereignisarmen, bisschen tristen, glaube ich, Jugend im nordischen ländlichen Bereich. Dann Hamburg, dann Fernsehen, dann Wahre Liebe als Redakteur, Ewigkeiten. Leute der meiner Generation wissen natürlich, was Wahre Liebe ist. Ich glaube, die jüngeren Kinder haben das nicht so auf dem Zettel. Wahre Liebe war die erste große, eigentlich Sexaufklärungsshow. Irgendwann war es nur noch Voyeurismus, aber es fing mal ganz gut an. Als, wir gucken unter die Bettdecken der Deutschen quasi, mit viel Verständnis auch und viel Willen, sich den Dingen so zu nähern und die so zu verstehen, wie sie sind. Und es nicht so wahnsinnig auszuschlachten. Natürlich wurde es ausgeschlachtet, aber im Rahmen, nicht Bildzeitungsniveau. Und da war er ewig lang Redakteur für die von mir sehr geschätzte und geliebte Lilo Wanders, der erste Transvestit, will ich sagen, im deutschen Fernsehen. Also Mary und Gordy gab es natürlich, aber Lilo war eine andere Kategorie, die war halt jede Woche da und hat die Deutschen verwirrt. Die haben immer gefragt, was sind sie denn? Sind sie ein Mann, sind sie eine Frau? Und Lilo hat immer nur geantwortet, ja. Lilo steht auch noch auf der Liste für diesen Podcast, wir haben schon Kontakt, ich freue mich sehr drauf. Aber ja, und da war er lange als Redakteur, dann bei Alfredissimo, bei Boulevard Bio, also ne, Alfred Biolek, bei der Pro GmbH war er lange. Da erzählt er uns ganz tolle Geschichten, weil er natürlich die tollsten Vorgespräche aller Zeiten da geführt hat, die tollsten Menschen kennengelernt hat, Sendung vorbereitet hat, was auch immer. Und dann hat die Karriere zwei, drei Knicke gemacht, nachdem Biolek aufgehört hat, und er war dann in Berlin, da haben wir uns kennengelernt und ist dann, auch wieder so ein Haltungsding, hat er von heute auf morgen entschieden, ich gehe jetzt nach Afrika und leite da ein AIDS-weisen Kinderdorf. Because why not? Das machen wir jetzt, das ist das Richtige, das ziehen wir jetzt durch. Auch wieder so ein Haltungsding. Ich will jetzt gar nicht zu viel erzählen über die Lebensgeschichte, weil das soll Ingo uns gleich alles erzählen. Auf jeden Fall ist es eine Folge, die sehr schön geworden ist, auf die ich sehr stolz bin. Und ich möchte, falls ihr findet, dass das, was ich hier tue, unterstützenswert ist, dann möchte ich euch in dieser Woche bitten, mir kein Geld zu schicken, sondern wenn ihr was rumliegen habt, das an den Spendenlink zu spenden, den Ingo uns empfohlen hat. Der kennt aus seiner langen Arbeit in Afrika natürlich auch viele Spendenprojekte, an die es sich lohnt zu spenden, weil da nichts in der Verwaltung versickert, sondern weil das Geld direkt bei den Kindern ankommt, da wo es hingehört. Und in diesem Fall geht es um ein Projekt von einer Frau, die sich, die ist in Rente und hat jetzt beschlossen, auf ihre alten Tage nochmal, sie will das Leben von ganz vielen jungen Menschen in Afrika verändern, indem sie denen eine Chance gibt auf eine Ausbildung, auf darauf Geld zu verdienen, für ein eigenes Dach über dem Kopf zu sorgen und für Essen im Mund. Und das ist ein sehr unterstützenswertes Projekt, das glaube ich Ingo blind. Und das packe ich in die Shownotes ganz oben hin, auf den ersten Platz. Dann könnt ihr da draufklicken und da bitte euer Geld hinschicken. Ich bedanke mich. Wir hören uns. Also nächste Woche hört ihr bitte die Wahlfolge von Too Old to Die Young. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und wenn ihr Bock habt, freue ich mich sehr über 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcast und einen netten Kommentar unten drunter. Das bringt mir viel, das nützt mir viel. Vielen Dank, ihr Lieben. Und bis dann, passt auf euch auf und wählt. Tschüss. Hallo, lieber Ingo.
Hallo.
Hi.
Na?
Na, wie ist es dir?
Danke für die Einladung. Gut ist es mir. Ich freue mich mal endlich hier bei dir zu Gast zu sein.
Wir haben gerade schon eine kleine Querdenker-Demo-Ausschläger-Demonstration im Hinterkopf gehabt. Das war sehr spannend. Ja, also falls im Hintergrund, falls ihr noch Hubschraubergeräusche hört oder Sirenen.
Schlägereien, Schreie.
Ja. Das gehört hier dazu, wenn man in Friedrichshain wohnt anscheinend. Ja, offiziell war die Demo gestern, aber heute haben sie sich wohl gedacht, sie müssen nochmal. So, hi, das vorweg. Schatz, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir kennen uns ja schon seit den frühen 2000ern, möchte ich sagen.
Ja,
ne, so 2002 auch. Oder 2003, würde ich denken.
Ja, 2005 oder 2006.
Ach, so spät.
Ich bin 2004 nach Berlin gezogen, insofern muss es kurz danach gewesen sein.
Ja, 2005 oder 6, alles klar. Ja, aber schon lange tatsächlich. Und ich habe deine Karriere und das, was du so treibst, also jetzt nicht im Sinne von Überfliegerkarriere, aber so deine Stationen Karrieren im Leben und wie sich die dann verwoben und gelöst haben und wieder neue Wege gefunden haben, immer sehr interessiert beobachtet und habe sehr oft auch das Gefühl gehabt, wow, das könnte ich gar nicht. Aber da kommen wir gleich noch zu, ich greife vor. Aber ja, ich war immer sehr fasziniert davon, wie du deinen Weg gehst und habe gedacht, das ist jetzt auch mal toll für die Zuhörer zu Hause, dass die sowas auch mal erzählt bekommen, weil das gab ja viele tolle Stationen und es bleibt nach wie vor auch spannend. Ich fange wie immer gerne am Anfang an. Ich bin ein chronologisches Mädchen. Grundsätzlich, manchmal komme ich vom Wege ab. Aber ja, deswegen fange ich immer gerne auch ein bisschen in der Kindheit an. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wo du herkommst.
Okay, also geboren bin ich in Schleswig-Holstein und aufgewachsen bin ich auf einem Minidorf, auch in Schleswig-Holstein. Da habe ich gewohnt, bis ich so 17 war ungefähr. Mhm. Und das ist wirklich das Klischee-Dorf gewesen. Also da gab es noch keine asphaltierten Straßen und nur Bauernhöfe. Und ja, meine Eltern, wir sind da 75 hingezogen. Da war ich, glaube ich, 7. Mhm. Und die haben sich so ihren normalen Traum, den man damals so hatte, Papa arbeitet und versucht, einen Mercedes zu fahren und sich ein eigenes Haus zu bauen und eine Familie mit 2 Kindern. Das haben die sich erfüllt. Das war so eine ganz normale Familie.
Das klingt erstmal so ein bisschen idyllisch mit dem Dorf auch.
Ja, das war auch, ist immer noch ein sehr schönes Dorf, ist natürlich inzwischen gewachsen, aber damals gab es vielleicht 400 Einwohner oder 300 oder so.
Right.
Aber was ich eigentlich sagen wollte, seit 1975 ist ja nun auch schon einige Zeit vergangen, aber meine Eltern gelten in dem Dorf immer noch als die neu zugezogenen.
Wahnsinn.
So ein Dorf. Weißt du, Wahnsinn. Wo die alle miteinander verwandt sind seit 300 Jahren und wo wirklich manche Omas lebten damals noch, die nie dieses Dorf verlassen haben.
Wahnsinn.
Es gab wirklich welche, die nur in diesem Dorf gelebt haben. Und auch damit zufrieden waren.
Ja,
Wahnsinn. Das war bei mir mit 8,5 schon anders.
Du hast dich gleich berufen gefühlt für die große Welt?
Die oder? Große Welt, ja. Also so ein Dorf, das war jetzt sehr schön als Kind natürlich mit der Natur, also direkt am Naturschutzgebiet. Und ich war so ein Naturkind und bin es immer noch, also es hat mich immer interessiert, so Vögel beobachten und irgendwie morgens aufstehen und Hirschsprumpf gucken und so Sachen, so Natursachen. Das habe ich immer gerne gemacht, dafür war es perfekt.
Mhm. Ja. Ich finde das ich bin ja auch ländlich groß geworden, ich finde so eine Kindheit in ländlichen Gebieten mit Anschluss an eine Großstadt, ist schon was Tolles, ne? Also so dieses, man lernt halt, also gut, wir sind auch noch andere Generation, aber wir haben halt wirklich gelernt, Fantasie zu benutzen, im Wald zu spielen,
ja,
sich da in Traumwelten alles reinzudenken.
Ja, es war, hätte man die entsprechenden Spielkameraden gehabt, wäre es noch ein bisschen lustiger gewesen, weil in diesem Dorf waren natürlich, klar, die Jungs vom Bauernhof waren die Erben des Bauernhofes und die haben mitgearbeitet sozusagen, die waren also schwer beschäftigt und ich war nun auch nicht der Jungsjunge, ich war ja schon immer sozusagen schwul und auch als Kind habe ich nie Fußball gespielt oder war in der Freiwilligen Feuerwehr später oder so, meine Eltern haben mich dann gezwungen in dem Pfadfinderverein, den es da gab, mitzumachen und dachten, dadurch würde ich da integrierter werden. Nein, war ich natürlich nicht. Ich war da der Punching Ball dann von den ganzen Assi-Jungs da und so. Also das war alles, das entwickelte sich dann ziemlich schrecklich, weil ich einfach zum Außenseiter geboren war in so einer Umgebung und das dann auch natürlich sofort wurde. So, und Ja, meine Schwester ist 2 Jahre älter. Die hat natürlich als Mädchen sich da sofort zur Dorfschönheit stilisiert, da wunderbar eingepasst, aber ich irgendwie nicht. Und das war dann nervig, ja.
Das heißt, du hattest auch sehr früh schon Bewusstsein dafür, dass du hast gerade schon gesagt, das warst schon immer schwul.
Ja, das Bewusstsein hatte ich nicht. Hm. Also gar nicht. Aber ich war immer, ich hatte immer andere Interessen und war immer anders drauf als diese Dorfjungs. Das will ich jetzt nicht abqualifizieren, Dorfjungs, aber die hatten halt Fußball, Mädchen, so und saufen an der Bushaltestelle. Das war so das erfüllte, ne? Das war das Nonplusultra.
Warum ist das eigentlich immer die Bushaltestelle? Ja,
frag mich
bei uns
nicht.
Auch.
Da war es auch.
Bushaltestelle und die Tanke.
Oder Feuerwehrhaus. Tanke gab es ja nicht mal.
Alles klar.
Und es gab auch keinen Laden und nichts und oh Gott, also wirklich so ein Minidorf. Und diese Bushaltestellentreffs, ja, die Themen waren dann eben auch nur Frauen und Fußball und das war alles überhaupt nichts für mich. Mhm. Das hat mich alles nicht interessiert und dann war ich da der andere. Mhm. So.
Und hast vielleicht auch die Mütze bekommen?
Ja, im Laufe der Jahre natürlich, klar. Also je älter ich wurde, desto mehr. Ne? Das war dann, als diese vorpubertäre Zeit, so mit 10, 11, 12, wenn die dann ihre, wie soll ich sagen, ihre Competition austragen mit Sport und mit wer ist der Coolste und wer ist der Dollste und so, da konnte ich ja nicht mithalten und da war ich dann automatisch das Opfer, das ist ganz klar. Das war, weiß ich nicht. Und die wie soll ich sagen, die Struktur dieses Dorfes bietet dann auch keinen Schutz. Ne, da gibt es eben keinen, der für dich eintritt. Ne? Und das wäre dann die Rolle der Eltern gewesen. Und die Eltern waren immer sehr neutral. Also die waren eher so, du musst schon selber überleben, so nach dem Motto. Mhm. Und das war dann manchmal ein bisschen schwierig, fand ich. Also was weiß ich, wenn die mich in Bach geschmissen haben und ich mir den Arm gebrochen habe, dann hätte ich erwartet, dass meine Eltern mich so supporten, dass sie den anzeigen oder so. Aber das war eben Dorfgemeinschaft und das wollten alle dazugehören und dann gab es da eben überhaupt keine Konsequenzen für. Und sowas, das ist dann im Nachhinein, werfe ich das ihnen indirekt vor. Höchstwahrscheinlich konnten sie damals nicht anders irgendwie aus ihrer Haut, aber ich würde das anders machen heute.
Gab es da denn auch Trost dann für dich, wenn dir sowas passiert ist? Oder war das eher so ein, naja, musst jetzt mal klarkommen?
Nee, das war eher so, also Trost im Sinne von ja, aber hättest du dir auch anders dich verhalten können? So eher, weißt du? Also es war nie so, dass meine Eltern zu denen gegangen sind, zu dessen Eltern und denen konfrontiert haben oder so. Mhm. Sowas nicht. Das wäre für mich dann Trost gewesen, ja, höchstwahrscheinlich. Aber so war das dann eher Survival of the Fittest und im Nachhinein, im Guten wie im Schlechten, hat es ja vielleicht für mein weiteres Resilienzverhalten, war es ja dann vielleicht ganz gut, weil wenn du das überlebst, dann überlebst du alles, so nach dem Motto.
Ja, ja. Ich habe gerade eine Antwort gefunden, ich empfinde dich ja generell, das hatte ich dir im Vorgespräch auch schon gesagt gerade, immer als jemanden, der relativ preußisch ist, so, und das ist, spielt da vielleicht auch mit rein, ne, dass so eine gewisse, ein Aufgefangenwerden und ein Ei, dir tut's weh und ich streichel dich jetzt, wenn es das so nicht gab, sondern eher so, naja, musst du jetzt mit klarkommen, dann ist das ja auch eine logische Konsequenz davon wahrscheinlich.
Ja, kann sein, dass das alles damit zusammenhängt und daher geboren ist. Das kann schon sein. Die Möglichkeit, dass man daraus dann so mehr oder weniger heil rauskommt, die ist natürlich klein, aber ich würde sagen, das ist bei mir gegeben und daher ist es im Nachhinein alles nicht so schlimm, aber damals war es schlimm. Mhm. Also gerade als ich mir dann auch so, was weiß ich wann, mit 12 oder so richtig bewusst wurde, dass ich mich anders entwickle als die anderen, da war man natürlich total alleine. Das war dann schon relativ krass. Und unsere Schule, ja, so eine Dorfgrundschule dann im Nachbardorf und dann später ein Horrorgymnasium, so 20 Kilometer entfernt, das hieß aber 1,5 Stunden Busfahrt jeden Morgen und
What?
Ja, weil der alle Dörfer abgeklappert hat, dieser Bus. Und dann standst du da um 6 Uhr morgens und musstest mit dem Bus losfahren, damit du um 8 Uhr da warst. Und dann war das so eine Schule, nur Lehrer über 60 und der Direktor war so ein Kriegsversehrter mit Holzbein, der die Schüler mal dann so zusammen rief auf den Schulhof und dann da so wie so eine Militärparade dann da so auf und ab stolziert ist mit seinem Klick, Klick, Klick Holzbein und immer nur so, ihr seid die Elite des Landes und so. Also das war so ein
Napola.
Nazi. Ja, ja. Und das war auch so ein Kollegium, so ein überaltertes, furchtbares Kollegium. Ich weiß noch bis heute, dass ich nie Erdkundeunterricht hatte bis zur 10. Klasse, wo es nicht nur um Deutschland in den völkerrechtlich gültigen Grenzen von 1939 ging.
Auch seriously?
Auch die alten Landkarten und so. Nur.
Also als Nazis?
Ja.
Bis, wow.
Ja, krass. Und die Schule war auch eben noch das Zuckerflöckchen auf dem Kuchen sozusagen. Also es war natürlich noch schlimmer dadurch alles. Weil du konntest nachmittags nicht weg und du konntest in der Schule auch nicht weg. Die Schule war halt eben auch echt scheiße.
Und da war niemand, bei dem du irgendwie andocken konntest?
Doch, das war ja dann Anfang der 80er und da war dann so, da ging das los mit Friedensbewegung. Mhm. Und da bildete sich im 9 Kilometer entfernten Dorf so eine Friedensinni in der Teestube.
Inni ist eine Initiative, nehme ich an.
Initiative, genau. Und da wurden dann so diese Ökos geboren. Ich gehörte dann zu, also ich hatte ja nirgends Anschluss und dann hatte ich Anschluss zu so diesen Alternativen. Mhm. Gorleben, Demo und ins Wendland fahren und solche Sachen. Mhm. Und das war dann sozusagen meine Peer Group, die dann für mich wichtig wurde. Und das waren natürlich auch alles die Außenseiter von den entsprechenden umliegenden Dörfern und aus der Schule. Und das war dann so meine Clique. Ja, das war dann sozusagen ganz gut.
Hattest du da dann auch erste homosexuelle Kontakte? War das erste Mal, dass du auf andere Schwule getroffen bist? Oder?
Erst homosexuelle Kontakte, da habe ich erstmal sofort den heißesten Dorfnachbarn nachts irgendwann mal verführt, aber da waren wir schon da. Das war so unter dem Motto, ich schlafe heute Nacht mal bei dem und der wusste auch nicht, wie ihm geschah, als das Licht aus war und dann am nächsten Morgen hat man sich dann nicht mehr angucken können vor Scham über das, was man da nachts das erste Mal gemacht hat miteinander. Aber das war höchstwahrscheinlich diese Phase. Gut. Ja, er fand das da gut. Ja, ja. Aber das war diese normale Phase, die anderen denn alle überwunden haben und ich halt nicht. Mhm. Ich denn in dieser Phase relativ begeistert stecken geblieben bin. Und das Bewusstwerden und das sich richtig verlieben und so, das war dann so, so 8., 9. Klasse, ja.
Da das ist so lustig, ne? Wenn wir von diesen Phasen erzählen als homosexuelle Bäder, ich hatte das mal in einem Interview, dass mir eine Frau, die mein Buch gelesen hat, dann direkt zu Beginn des Interviews sagte, sie fände das ja schon krass irgendwie, ob ich mir nicht vorgekommen wäre wie ein Kinderschänder. Und ich so, was, wo, warum, wieso? Ja, es würde ja in dem Buch auch beschrieben, dass ich irgendwie so meinen besten Freund quasi zum Sex überredet hätte. Und das wäre ja dann doch offensichtlich sexuelle Nötigung und so, wo ich auch dachte, Girl, also nee, man muss es sich halt, glaube ich, als hetero-cis-Mensch vielleicht vergegenwärtigen, wie das ist, wenn man anders ist als die anderen, dass es dieses Spiel von, es ist ja nicht, ich überrede dich zu etwas, was du nicht willst, sondern dieses völlig natürliche Spiel miteinander unter Gleichaltrigen,
ja,
worauf auch beide Bock haben, was ja beide auch immer wieder initiieren, dieses Ding, dass man das, also das einzige Überreden, was ja dann stattfindet, ist, dass man dem anderen die Angst nimmt, dass das, was man jetzt tut, tatsächlich dann homosexuell ist, dass wir jetzt wirklich schwul sind. Weil das ist ja negativ versetzt auch schon bei Kindern.
Ja.
So. Also diese Pathologisierung von queerer Sexualität bei Kindern und Jugendlichen, das Rumexperimentieren, finde ich halt so bescheuert. So bescheuert. Also da habe ich gar keine Worte für. Aber das lässt halt auch tief blicken bei der Person. Es geht ja, wie gesagt, es geht nicht darum, dass da ein Predator den anderen ausnutzt, sondern es geht darum, dass Kinder rumexperimentieren. Also unkonsensuell würde da ja gar nichts stattfinden.
Nein, ach was, das kann man auch aus der heutigen Warte jetzt natürlich so oder so interpretieren, aber damals oder überall, auch heute findet es ja statt, wenn Gleichaltrige ihre Sexualität ausprobieren, dann probierst du das ja in allen Variationen erstmal aus.
Right.
Und das heißt auch gleichgeschlechtlich. Und wenn der andere nicht sagt, nee, pack mal deinen Dödel wieder ein, ich will das nicht, dann packt man ihn wieder ein und macht das nicht. So, aber wenn der andere mitmacht, dann machst du es halt und freust dich, dass du was Verbotenes gemacht hast und dass du das irgendwie gut fandst.
Ja, fertig. Und ich meine, also viele von den Jungs, mit denen ich damals rumexperimentiert habe, haben ja dann auch, also die waren da mit sehr viel Begeisterung dabei und ne, das wurde dann auch oft wilder und so, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, das gefällt mir nicht. Und die sind später, haben alle heterosexuelle Lebenswege und Familien und so eingeschlagen und gegründet. Also ja, ich glaube, es ist ein ganz normaler Teil.
Ja, das gehört zur Sexualität dazu, glaube ich.
Der Prägung und des Experimentierens. Ich finde es halt so lustig, wenn das von außen so beurteilt wird, als hätte, weil man das aus so einer heterosexuellen Warte sieht und denkt, das ist aber schon extrem, naja.
Gut, also das interessiert mich eh nicht, was von außen mir da ruminterpretiert wird, weil ich muss ja vor mir selber gerade stehen und wäre ich ein Missbraucher, dann würde ich hier, glaube ich, jetzt nicht darüber reden.
Nee, natürlich nicht. Nee. Natürlich nicht. Gut, aber das waren die ersten sexuellen Kontakte, aber dann in dieser Gruppe hattest du dann das erste Mal dann Anschluss an Menschen, die auch von sich selber gesagt haben, ich bin schwul?
Gar nicht.
Auch
ich
immer
war immer the only gay in the village. Ach,
ficken.
Immer der Einzige. Und dann ist es auch nicht wirklich gut ausgegangen, weil ich mich dann wirklich unsterblich in einen verliebt habe. Hm. Und der hat dann sich umgebracht noch zu einem Überfluss. Um also wir waren 2, 3, 4 Mal vielleicht sexuell miteinander aktiv. Und ich war eben schon richtig, richtig, richtig verliebt in den. Also es war so die erste große Liebe und das ist ja mit allem Dramen und so. Und der hat das so mitgenommen und der war jetzt nicht in mich groß verliebt. Wir waren so befreundet, aber dann auch hat er die Schule gewechselt. Wir sind nach der 10. alle abgegangen da. Mhm. Also die ganze Clique hat diese Schule verlassen, sobald sie irgendwie alt genug war, um das zu Hause durchzusetzen. Und wurden aber auf verschiedene Schulen. Und der ging dann auf eine andere Schule und dann hat er sich dummerweise leider Gottes umgebracht. Und das hat mich natürlich dann, da habe ich immer gedacht, das hat er gemacht, weil er Angst hatte, schwul zu sein, mhm, und dass ich ihn dazu sozusagen mit ins frühe Grab gebracht habe. Die Schuldgefühle, die sind 20 Jahre habe ich die mit rum, oder vielleicht bis heute mit rumgeschleppt. Mhm. Und das war dann ein schlechtes Ende sozusagen, mhm, der ersten Liebe, ja. Das war nicht gut für mich und das war nicht gut für ihn, logischerweise. Wobei ich inzwischen glaube, dass das einfach Affekt war. Ne, der hatte Streit mit seinen Eltern und da lag die Knarre von dem Polizistenvater und dann hat er sich erschossen aus Trotz. So eher. Ne, nicht mhm, groß geplant oder so. Aber das weiß man alles erst mit Jahren Abstand. Also mhm, in der Zeit, als ich erfahren habe, der hat sich erschossen, da war ich ja völlig. Und auch da, das war Sonntagabend, da rief mich eine Mitschülerin an und sagte, er hat sich umgebracht und am Montag saß ich im Bus und fuhr zur Schule. Also da hätte ich natürlich auch höchstwahrscheinlich als Eltern anders reagiert. Hm. Und dann, dann.
Aber wussten die dann was?
Ja, die wussten, dass der sich erschossen hat, aber die Reaktion war eher Sprachlosigkeit. Also die wussten auch nicht, wie sie mich da irgendwie auffangen. Hm. Und deswegen ging es so weiter wie bisher. Hm. Und ich glaube, am den nächsten Donnerstag war schon Beerdigung, also es waren 4 Tage oder so. Und die 4 Tage, weiß ich noch genau, da bin ich denn einfach zu Hause gewesen und wir haben immer damals Peter Hemmel gehört. Peter Hemmel ist immer noch, lebt noch, ist ein sehr bekannter Indie-Folk-Sänger aus England, der wie Tina Turner nicht aufhört und also Tina hat ja aufgehört, aber wie diese alten Showpferde, Cher, genau. Ungeschminkte Cher mit kurzen weißen Haaren und Schildkrötenhals tourt immer noch und der hatte früher so diese Songs, die sehr so nicht grufti, aber so traurig und so lebensmüde so ein bisschen. Ja, ja, genau, immer so traurig und so. Und die haben wir seitenweise übersetzt und waren bei jede Platte wurde interpretiert, die Texte und so. Das war so das Ding. Und den habe ich halt Tag und Nacht gehört in den Jahren. Mhm. Und als der nun sich erschossen hat, habe ich 4 Tage habe ich nur immer dieselbe Platte gehört. Also die kann ich heute nicht hören. Es gibt die ja inzwischen alle auf Spotify. Habe ich mal einmal versucht, ich fange sofort an zu heulen. Mhm. Sofort, weil diese Musik sich so eingebrannt hat in diese Woche. Und dann haben die anderen, weil wir in dieser Klassengemeinschaft, gab es keine Klassengemeinschaft auch, und die anderen waren dann alle irgendwie und haben den da aufgebahrt am Mittwoch meinetwegen gesehen in irgendeinem Raum und keiner hat mir das gesagt. Und dann war ich nicht da, ich habe den nie tot gesehen und deswegen war der für mich immer nicht tot. Mhm. Und das war schon eine schwere Hypothek, die ich dann in den nächsten Jahren so mitgeschleppt habe.
Ja.
Und danach war erstmal schwules Leben für mich aus.
Also weil du das auch mit der Schuld besetzt hast.
Ja, und ja,
mit dem genau, Trauma.
Okay. Genau.
Aber gab es denn dann irgendwann, ich meine, da warst du jetzt wie alt? Da warst du wahrscheinlich schon 16, 17?
14.
14, okay.
Ja, 14, 15.
Gab es denn dann irgendwann ein offizielles Coming-out oder bist du einfach?
Doch, das gab es dann spät. Also dann habe ich ja auch die Schule gewechselt und bin in Hamburg auf eine Schule gegangen, die dann sozusagen die Erfüllung alles der Träume war, die ich gar nicht hatte. Also es war eine Schule, wo ich, was weiß ich, ich komme, will ins in Lehrerzimmer und klopfe vorm Lehrerzimmer, warte. Und dann macht da irgendwie so ein langhaariger Hippie-Lehrer die Tür auf und sagt, ja, was stehst du denn hier rum, komm doch rein. Und bei uns an der vorigen Schule, wenn du das heilige Lehrerzimmer hast, durftest du nicht betreten, das habe ich nie von innen gesehen und so. Und plötzlich war das so eine Ökoschule, wo du alle Lehrer duzen konntest und wo es total locker war. Und weil meine vorige so streng war, habe ich also alles bis zur 10. Klasse, was die von 10 bis 13 lernten, das wusste ich alles schon. Ich musste also nichts tun, ich hatte alles schon. Und habe da in so ein 1er-Abi, bin da so durchgesegelt und alle waren nett und alle waren aufgeschlossen und so. Und da habe ich dann natürlich auch andere Leute kennengelernt. Das waren richtig gute Jahre. Da ging das dann so bergauf. Und mein Coming-out hatte ich dann. Ach, da müssen wir jetzt wieder piepsen.
Keine Namen.
Also zuerst hatte ich mein Coming-out, sag ich mal, vielleicht 2, 3 Freunden. Ich hatte auch den Schwulen in meiner Klasse und dem gegenüber wohl als erstes. Und dann ist man so in Hamburg abends weggegangen. Zur 12. Klasse bin ich auch nach Hamburg gezogen mit der Ausrede, Schulweg ist zu lang und ich muss so viel lernen fürs Abi. Ich muss
Wie lange bist du da gefahren?
Nach Hamburg?
Ja,
Schulweg. Ja, noch viel länger, aber ich bin immer nur bis zur nächsten Autobahnauffahrt gefahren mit dem Bus und bin dann getrennt. Also ich bin mein Leben lang immer zur Schule dann
jeden Morgen
getrennt.
War es nie zu spät?
Doch, aber nicht oft.
Okay, wow.
Nicht oft. Also die Trampen ist ja heutzutage komplett out, aber damals war das ganz normal.
Klar.
Ja,
selbstverständlich. Und, wenn du auf dem Dorf lebst und es fährt nicht immer ein Bus, musst du ja eh.
Ja, also genau. Was und dann bin ich immer die Abkürzung über die Autobahn getrampt und unsere Schule war direkt am Horner Kreisel, also das war alles easy. Und zurück auch. Zurück haben wir uns auch an die Autobahnausfahrt gestellt und sind nach Hause getrennt. Das hat immer gut geklappt. Und die, aber trotzdem hatte ich dann die Ausrede langer Schulweg und wohnte dann in Billstedt in Hamburg. Das ist also nicht die beste Ecke, aber für mich war es natürlich super, so eine dachschreckliche kleine Mini-Wohnung. Aber das war für mich natürlich Paradies, so. Genau. Und dann bin ich natürlich auch ausgegangen und hab mich dann, nachdem ich zwischendurch in so ein Hetero verliebt war, was jetzt auch nicht mit Happy End natürlich gekrönt war, habe ich mich dann, als ich in die Szene ging sozusagen in Hamburg, in so eine schreckliche Disco da am Hauptbahnhof, da habe ich mich auch in den schlimmsten Szene, so ein ausgebuffter, bildschöner Ex-Stricher-DJ, in den habe ich mich dann verliebt und da bin ich natürlich auch richtig auf die Schnauze gefallen, aber da war ich dadurch dann sozusagen in dem Freundeskreis geoutet. Und weil ich so in den verliebt war, habe ich den dann irgendwann mal eingeladen nach in das Dorf, wo ich herkomme, als meine Eltern im Urlaub waren. Und dann sind wir da hingefahren und der brachte mit seine transsexuelle Mitbewohnerin, die in so einem schwarzen Gymnastikanzug da irgendwie auftauchte. Toll. Und wir den Tag auf der Terrasse meiner Eltern mit einer Nachbarin, der ich mich schon ganz früh geoutet habe, das muss ich vielleicht erzählen. Also es gab eine oder gibt eine Sonja in meinem Leben, die war eine verheiratete Mutter von 2 Kindern, die in Köthel auch gestrandet ist in diesem Dorf, ohne dass sie jemals da reinpasste. Die war flippig und die war immer auf dem neuesten Stand und hatte immer gute Ideen, wollte immer verreisen und so. Und die hat mich quasi immer so mit, wir waren befreundet. Mhm. Dann. Und der habe ich mich natürlich ganz früh geoutet und die waren dann da mit auf der Terrasse. Und plötzlich irgendwie kam sie rüber und sagt, deine Schwester steht vor der Tür. Und meine Schwester wusste also von nichts.
Oh.
Und die kam dann da so hinten durch den Garten auf die Terrasse, wo nun diese wirklich mit Bartschatten im schwarzen Stretch sitzende transsexuelle Freundin und dieser Stricher-DJ da saßen und guckte mich nur so mit großen Augen an. Und ich so, ja, ich bin schwul. Na und? So, weißt du, das war das Outing zu meiner Schwester. Und dann sagte sie, du musst es deinen Eltern erzählen. Und ich so, ja, mach ich. Habe ich natürlich dann nicht gemacht. Aber das hat die Nachbarin besorgt, die natürlich in den Tannen stand und alles mit Nee, die böse Nachbarin, so. Die klatschsüchtige Nachbarin. Die stand also die ganze Zeit hinterm Baum und hat das alles beobachtet. Und als meine Eltern aus dem Urlaub kamen, hat die als erstes erzählt. Ja, also Frau, Frau, ne, XY, wissen Sie ja, wie ich heiße, ja. Ne? Ja, Frau Lenz. der Ingo hatte ja ganz komischen Besuch, da war eine Frau mit einem Taucheranzug, die die ganze Zeit auf der Terrasse saß. Und so kam das dann raus. Und meine Eltern so, ja gut, also dann, wenn du glaubst, du bist schwul, dann musst du jetzt eben damit auch klarkommen. So, und das war dann auch nichts dagegen, aber auch nichts dafür. Mhm. Ne, die haben das so, die haben mich immer so gelassen, wie ich bin.
Aber das klingt alles immer so ein bisschen nach alleine lassen auch, ne?
Inzwischen fühlt sich das ein bisschen so an. Damals war ich natürlich froh, es gab kein Generve. Mhm. Ne? Also andere Outing-Geschichten hörten sich wirklich deutlich anders an. Die hatten richtig Trouble und wurden von ihren Eltern rausgeschmissen und was alles. Das hatte ich alles überhaupt nicht. Ich hatte alle Freiheiten, die ich haben wollte sozusagen. Aber es war natürlich trotzdem so ein bisschen im Nachhinein gesehen, es ist ein bisschen alleingelassen. Mhm. Ja, ja, das schon. Ja.
Aber das hat das dein Leben dann verändert? Hast du dich freier gefühlt oder war das eigentlich Bums, dass du es jetzt mal gesagt hast? So.
Nee, ich habe mich schon freier gefühlt, gut. Weil die ganzen Ausreden und so weiter und die ganzen Lügen, die hörten ja auf dann. Ne? Also vorher bin ich ja, sobald ich Führerschein hatte, mit dem Auto meiner Mutter bin ich nachts auf die Reeperbahn gefahren und habe natürlich erzählt, ich fahre zu meinem Hetero-Freund, in den ich verknallt war, um irgendwas zu lernen oder was auch immer, weißt du, und bin aber irgendwie auf die Reeperbahn gefahren und habe mich da in zwielichtigen Lehnen rumgetrieben. Und einmal, weiß ich noch, bin ich, da gab es so einen Cruising-Rastplatz irgendwo in Hamburg an der Autobahn, keine Ahnung, irgendwie so eine Gast, so eine Klappe, ne? So eine Klappe da irgendwo. Und dann musste ich da irgendwie wenden und bin auf jeden Fall mit diesem Auto meiner Mutter, habe ich mich festgefahren auf so einem Feldweg südlich von Harburg und habe schon gedacht, okay, jetzt musst du anrufen, jetzt musst du dich abschleppen lassen. Wie erklärst du, dass du mit diesem Wagen hier gelandet bist, wo du doch erzählt hast, du bist da und da und so, weißt du, und das fiel dann alles weg, ein Glück.
Ich erinnere mich an eine Geschichte, die du mir mal erzählt hast, dass es so eine, wo die anderen Abschlussball hatten.
Oh Gott, ja, das war meine Abi-Feier, das war eine schreckliche Geschichte eigentlich. Das war eben das noch, das war vor dem Outing, das war der Abi-Ball und Abi-Ball war so im Anzug und große Party in der Aula und auch da waren meine Eltern nicht dabei, da bin ich alleine hingefahren und alle waren so in Pärchen inzwischen, weißt du, also alle Jungs hatten irgendwie ein Mädchen am Arm und ich hatte kein Mädchen am Arm und kam mir völlig isoliert vor und hatte auch irgendwie da scheinbar gerade keine Freunde, mit denen ich eng war. Insofern war ich da völlig alleine an diesem Abend, fand ich. Und dann bin ich irgendwie vor Ende dieser Abi-Party mit diesen, was die da für eine Rede noch gehalten hätten oder so. Da bin ich auf jeden Fall auch auf die Reeperbahn gefahren und bin im Anzug in so ein schäbiges Pornokino gegangen, wo ich auch nicht wusste, welches ist das Richtige. Weißt du, ich bin einfach in irgendeins reingegangen, wo irgendwie gay drauf stand auf dem Schild und da waren wirklich nur so ein verranztes, verrauchtes Ding. Im Nachhinein habe ich erfahren, das war das Mörder-PK-Pornokino, wo also auch jemand umgebracht wurde mal im Keller. Oh, und deswegen ging da auch keiner hin, außer vielleicht der Mörder und ich. Und dann waren da wirklich nur so drei Opas. Und,
ein toller Filmname, der Mörder und ich.
Und dann saß ich da wirklich in so einer Kabine und links und rechts durch die Löcher starrten mich 100-jährige Augen an. Und ich saß da und dachte und guckte so auf die eingetrockneten Spermaflecken und dachte, okay, das ist jetzt dein Leben. Du wirst immer ausgestoßen sein und du wirst immer dich im Dunkeln rumtreiben. Und ich hatte ja kein positives Vorbild als.
Die anderen feiern Abiball und ich sitze
hier. Ja, die anderen feiern Abiball und sind glücklich und du sitzt hier alleine und das ist dein Leben und deine Zukunft. Das war so das Bild, was ich in der Nacht hatte. Oh, im Nachhinein tue ich mir sehr leid dafür. In dem Moment selber war es einfach nur so, okay, ist so.
Haben wir das Preußische also,
nicht? Hab ja. Da nicht rumgeheult, aber im Nachhinein denke ich, oh Gott, was hätte das für ein toller Abend werden können für mich? Ne, wenn man heute Prom Night auf Netflix guckt, dann ahnt man, wie lustig das hätte alles werden können. Aber diese Leichtigkeit gab es gar nicht. Und das ist schrecklich eigentlich. Schade im Nachhinein.
Different times halt, ne?
Total.
Also
total.
Für dich damals auf jeden Fall furchtbar. für uns alle, die wir so diese Trennung noch so stark erlebt haben zwischen, es gibt nur einen Weg für dich, wenn du im Licht sein willst, und das ist Heterosexualität, alles andere ist Nachtleben, Dunkel, verrucht, Drogen, Vergewaltigung, Tod.
Ja,
so,
genau.
AIDS.
Ja.
Das war halt damals.
Ja. So sind und das war noch geworden. Vor AIDS, also das war alles krass. Vor AIDS nicht. 87 war mein Abi.
Naja, aber da war schon AIDS. Ja, aber wir wussten ja noch nicht so richtig viel.
Nicht wirklich.
Nee. Wie bist du denn dann von dieser unschönen Situation, wie hast du es denn dann geschafft? Du hast dann studiert gleich oder bist
genau, du jetzt in Hamburg geblieben? Genau, also im Prinzip bin ich in Hamburg geblieben. Nee.
Okay.
Aber was mich gerettet hat, und das ist ja in verschiedenen Manifestationen bis heute Teil meines Lebens, war ein Marilyn Monroe-Film mit 7 und eine Fernsehtalkshow bei Bio, das muss auch so 87, 88 gewesen sein vielleicht, in der Tina Turner auftrat. Und da habe ich das erste Mal Tina Turner gesehen und das erste Mal Biolek und habe beschlossen, okay, Tina Turner wird jetzt mein neuer Peter Hemmel. Also ich habe bis dahin nur Peter Hemmel gehört und ab dem Tag nur Tina Turner.
You are very committed. Jahre.
Das war's.
Treue also mehr, ist wirklich kein Problem.
Nein, mehr musikalisch habe ich nichts zu bieten. Ich kann alles über Peter Hemmel und alles über Tina Turner erzählen und das war's. Und da habe ich gesagt, okay, ich will so einen Job haben wie der Biolek, da hast du tolle Gäste und da kannst du Leute ausfragen und ich will so sein wie Tina Turner, weil dann sehe ich super aus und dann kann ich, habe ich 1000 Fans und überhaupt ist die toll und die Energie, da will ich mir ein Stück von abholen.
Ja.
Und so wurde ich also Fan. Und das entwickelte sich dann zu kulturellem Interesse, sagen wir mal. Also ich war dann in Hamburg dauernd im Theater und das war so die Zadek-Jahre und so. Also ich habe dann losgelegt mit Kino und mit allem drum und dran. Also das hat mich alles interessiert, dieser ganze Kosmos. Und dann war das immer meine Alltagsflucht sozusagen. Also ich brauchte dann nicht groß Freunde, weil ich ja meine innere Welt hatte. Mhm. Weißt du, und ich habe wahnsinnig viel gelesen. Also irre. Wie viel Zeit man damals für Lesen hatte.
Ja, aber sich die auch genommen hat. Ich meine, heute sitzt man von Netflix oder so, aber damals haben wir halt mit einem Buch im Bett gelesen.
Genau. Gesessen. Also ich habe verschlungen.
Ich habe mit 13 oder 14 den Bader-Meinhof-Komplex komplett gelesen. Ich will nicht sagen, dass ich ihn verstanden habe, aber
man
hat sich durch solche Werke durchgearbeitet.
Als Kind auch. Ja. Also Lesen finde ich auch heute ist super wichtig. Und die Großstadt hat dann natürlich alles, dann bist du in die Szene gegangen und dann jedes Wochenende, du hattest ja das Gefühl, du musstest ja immer ausgehen. Also man hatte ja das Gefühl, man verpasst was, wenn man nicht ausgeht.
FOMO nennen wir das heute.
Ist vorbei, bei mir heute. Aber damals war das so und dadurch war ich dauernd auf Achse, dauernd. Und dann fing ich an zu studieren und das war natürlich auch toll, weil ich habe Germanistik und Amerikanistik studiert und ich glaube, ich habe in 14 Semestern 3 Scheine abgegeben. Hat keine Sau interessiert. Ich habe mein gesamtes Studium gekellnert und gevögelt und gekellnert und verreist. Das waren die Studienjahre quasi. Und nebenbei beim NDR angefangen, weil ich wollte ja so werden wie Biolek. Also dachte ich, wo fängst du an? Beim NDR. Und habe da beim Hamburger Journal als studentische Aushilfskraft meinen ersten Job an Land gezogen und dadurch so in die Fernsehwelt reingeschnuppert und war da auch hin und weg. Mhm. Fand ich alles gut. Und dann meine erste Talkshow, für die ich gearbeitet habe, hieß Treffpunkt Passage und wurde aufgezeichnet im Hanseviertel in Hamburg und moderiert von Viktoria von Campe und einer anderen, Antje Dutine. Und Viktoria von Campe war für mich die Elisabeth Taylor des Norddeutschen Rundfunks. Okay. Also da war ich schon total Fanboy. Und und so habe ich dann relativ schnell da, haben die gemerkt, dass der da irgendwie nicht doof ist und haben mich da mehr eingebunden in die redaktionelle Arbeit. Und so bin ich da so reingerutscht. Mhm. Und das war super, ja.
Okay, da hast du also Blut geleckt und hast das erste Mal so diese Art von Erfahrung auch gemacht, wie Fernsehen funktioniert. Aber du warst da Aushilfe. Du warst
ich war da Aushilfe. Nee, ich war richtig Aushilfe und ich war ja Student offiziell und war Aushilfe und habe da aber sehr viel gearbeitet, weil ich eben nie zu der Uni gegangen bin und wurde dann auch schnell abgeworben von einer witzigen Sekretärin, die ist gegangen dann als RTL 2 gegründet wurde. Mhm. Das wurde in Hamburg, wurden die Nachrichten von RTL 2 produziert. Action News. Die Action News. Ich meine, wenn man sich das vorstellt. Und die hatten damals wahnsinnig viel Geld. Das Privatfernsehen ging ja gerade erst los. Und der Chef von den Action News war ein totaler Blender, ein 0,0, der wusste nichts vom Fernsehen. Und die Sekretärin, die da irgendwie seine Sekretärin wurde und gewechselt hat vom NDR, die hat gesagt, ich kenne hier einen ganz guten und so und der kann alles und der ist toll und so. Und dann habe ich mich mit dem getroffen und ich weiß noch, ich war so in so einer Grufti-Phase, also Doc Martens und so eine schwarz-weiß längs gestreifte Hose und zerrissenes schwarzes Hemd, so die, und den habe ich am Hamburger Flughafen getroffen für ein Vorgespräch, also für ein Einstellungsgespräch quasi, weil der gerade ganz wichtig nach München, das war so ein Bläser-Typ, weißt du, so ja, Bläser ja, ja, ja. Mit A, ja, ja. Mit AZ. So einer. Und der hat aber mit keine AZ? Ahnung. Ja, Blazer. Also der hatte so einen Blazer in den 80ern. Dunkelblauer Blazer und ein,
mit AZ,
und ein rotes Leinenhemd und eine schlecht sitzende Jeans. Weißt du, so dieser Typ.
Kurz, ganz kurz. Lustiger Mini-Einwurf. Arbeitet viel bei Zalando. Irgendwann kam ein Artdirektor bei uns in die Hohlkehle rein und sagte, hat einer hier den weißen Bläser? Wo ist denn der weiße Bläser? Und ich so, hier. Und es hat, alle haben mich todernst angeschaut, keiner hat es verstanden, nur die tuntige Art Direktorin hat sich bepisst vor Lachen. Ja, hi. Bläser mit AZ, dankeschön. Genau.
Ja, und der hat mich dann da interviewt, irgendwie 30 Sekunden vor Abflug, und dann hat er mich eingestellt als Produktionsleitung. Und ich natürlich so, ja, kann ich. Ja, ich wusste nicht mal, was das Wort bedeutet, weißt du? Also ich wusste nichts. Und plötzlich war ich Produktionsleiter bei den Action News, verdiente richtig fett, gleich von Anfang an. Und aber Produktionsleiter heißt, du musst eine Nachrichtensendung mit internationalen Nachrichten, musst du dafür sorgen, dass diese internationalen Nachrichten auch bild- und textlich in diese Sendung kommen. Das heißt, du musst zum Beispiel, wenn in Amerika was passiert, einen Satelliten bestellen.
Oh wow.
Und er dann so, ja, buch mal den Satelliten. Und ich so, ich hatte ja keinen Schimmer. Ich habe, glaube ich, 6 Monate da gearbeitet. Ja, in dem ein Glück da noch so eine andere Produktionsassistenz war, die das aber schon vorher mal gemacht hat. Und die hat die ganze Arbeit gemacht. Und ich saß da nur und habe geschwitzt, weil ich nichts konnte. Ich konnte ja nichts. Und das war aber egal damals. Das ist gar nicht aufgefallen groß. 6 Monate
habe ich mich da durchgeschummelt. Ich glaube, das gibt heute noch so viel. Also
ich habe mich da so durchgeschummelt und habe da mich falsch verkauft. Und es war so erbärmlich alles. Weißt du, es war so erbärmlich. Ich konnte nichts und die konnte alles. Und die hat dann mir den Arsch immer gerettet, hat mich dafür natürlich gehasst. Und also das waren so schreckliche 6 Monate. Und dann kam ein Glück, Spiegel TV, ich weiß gar nicht wodurch, ach so doch, bei Treffpunkt Passage, die eingangs erwähnte große Talkshow aus dem Hanseviertel.
Mit dem weltmännischen Namen.
Ja, mit der Liz Taylor des NDRs als Moderatorin, die hatten als Gast Ernie Reinhardt. Ernie Reinhardt war groß geworden, Lilo Wanders, durchs Schmidt-Theater, die 88 am Kiez eröffnet haben. Und der kam nun aber als Ernie und der fand mich heiß. Und das gab's ja damals, ich war nie so der mit dem Charisma, der alle ins Bett kriegt. Also ich fand mich nie so attraktiv. Ich war eher so, weißt du, so ein schmächtiger, eher langweilig fand ich mich selber. Ne? Und die Ausstrahlung hatte ich höchstwahrscheinlich auch so. Aber der fand mich heiß so. Und der ist dran geblieben irgendwie und wollte irgendwie ein bisschen mehr. Und ich war ja sehr geschmeichelt, weil der war prominent für Hamburg damals. Und dann haben wir uns ein paar Mal so getroffen, aber es ist natürlich nie irgendwas geworden. Und Jahre später kriegt der die Moderation von Wahre Liebe, auch innerhalb von einer Woche sozusagen, durch mehrere merkwürdige Zufälle, wird ihm das angetragen und er greift zu. Und er sagt, ich brauche Redakteure und ich kenne einen Ingo Lenze. Und dann landete ich plötzlich im Vorstellungsgespräch, weil das von Spiegel TV produziert wurde, von Spiegel TV, und wurde Redakteur bei Spiegel TV mit der Aufgabe, erstmal die Sendung Wahre Liebe zu betreuen. Und da habe ich die Uni geschmissen, weil da habe ich gedacht, jetzt hast du genau das, was du werden wolltest. Ich wollte ja Redakteur werden. Und da habe ich nach 14 Semestern die Uni geschmissen, ohne einen Funken Wehmut. Und meine Mutter hat immer gesagt, na, den Abschluss solltest du wenigstens machen, später bereust du es. Und ich so, nee, wieso soll ich das später bereuen? Bereue ich nie. warte ab, kommt noch. Und dann habe ich da angefangen. Ja, und dann waren das natürlich sehr, sehr, sehr intensive und arbeitsreiche Jahre bei Spiegel TV, weil natürlich kam es dann auch zu Aufträgen von Spiegel TV Interview bis Spiegel TV Magazin, Spiegel TV, was auch immer, Spezial, Spiegel TV. Und dann diese 1000 Sendungen und wir wurden ja für alles eingesetzt und aus jedem Dreh musstest du mindestens 5 weitere Sendungen innerhalb der Spiegel TV Gruppe sozusagen noch das weiterverwerten und mit Zusatzmaterial und so weiter und so fort. Also da war ich nonstop rund um die Welt am Arbeiten, aber das war eben auch toll. Also man wurde zwar total ausgenutzt, weil die haben nur junge Leute genommen, die diese Energie haben und die hungrig genug waren, ihr Privatleben auf Null zu fahren und nur zu arbeiten. Und das habe ich halt dann, ja, vielleicht so 7 Jahre insgesamt gemacht.
7 Jahre?
Ja. Ficken. Die Zeit bei Spiegel TV war so, also wahre Liebe Spiegel TV waren 6-7 Jahre. Und trotzdem habe ich aber nie aus den Augen verloren, dass ich ja eigentlich Biolek-Nachfolger werden wollte. Und habe dann auch wieder mit der Hilfe von Ernie Reinhardt, der natürlich zu diesem schwulen Kosmos Köln mit Hella von Sinn, Dirk Bach, das war ja so eine eigene Szene da, die waren ja alle vernetzt. Und ich hatte ja überhaupt keine
Die Ökerin und
so. Ja, die Ökerin und Biolek und Morgenstern. Ja, ja. Das war alles so die Generation Ernie Reinhardt. Auch die kannten sich alle schon vor 100 Jahren.
Bockmeier.
Seit 100 Jahren, Bockmeier, genau. Und dann hat er mir einen Praktikumsplatz für 2 Monate in Köln bei der Pro GmbH verschafft. Und das war dann so vielleicht nach 4 Jahren Spiegel TV, habe ich da dann meine Sachen gepackt für 2 Monate und habe dann ein Praktikum denn bei Boulevard Bio inzwischen gemacht.
Also muss man sagen, Pro GmbH ist die Produktionsfirma, die Biolek gegründet
hat. Genau. Und da war ich dann 2 Monate und habe hinter die Kulissen von dieser Sendung geguckt und das war natürlich so, also das war ja so, vorher habe ich wirklich so den Schamhaartest im Swingerclub immer gemacht, weißt du, also ich war ja der einzige Schwule, der in jedem Swingerclub in Deutschland und Europa im Prinzip war und überall die Filmchen gemacht habe und das war aber auch super, also ich meine.
Dralle Hausfrauen mit Gummifetisch und so.
Ja, alles.
Mit Metzstulle und Kaffee an der
Tresen. Alles, aber unvergessene Drehs, also
ja.
Entschuldigung, die Highlights meiner Spiegel-TV-Jahre, die kann ich gar nicht aufzählen, weil das war immer mit wahrer Liebe und es war immer so lustig, weil wir das natürlich alles nicht so richtig ernst genommen haben. Mhm. Das war, hatte ja auch immer so ein bisschen Aufklärung, ja, aber auch mit dem Augenzwinkern. Und Ernie Reinhardt als Lilo Wanders war auch die perfekte Moderatorin dafür, weil der ist lebensklug und gebildet und warmherzig und ironisch. Und das war eine tolle Mischung. Und ich weiß noch, wir waren, dann musste ich auf einen Pornodreh, Pornodrehs haben wir dauernd gemacht. Ne? Es war ja immer unter dem Label Aufklärung, aber es war im Prinzip so viel Sex zeigen wie möglich, damit auf Vox die Quoten stimmen. Und das war ja auch eine Cash-Cow dann, die Sendung. Also wurde der, hat sich gut finanziert mit Werbung. Und die Aufträge waren, ja, jetzt fährst du von Genua mit einem privaten Tanker der Firma Private, das war ne, sowas wie Beate Use aus Schweden, eine riesige Pornofirma, bis nach Cannes und da sind die Filmfestspiele und die wollen mit ihrem riesigen Tanker aber den Hafen von Cannes blockieren, damit dieses riesige Schiff, auf dem Private draufsteht, auf jedem Bild ist, was vom Filmfestival gezeigt wird, wenn die den Horizont abfilmen. Und ich so, ja, und was passiert auf dieser Fahrt von Genua nach Cannes? Gruppensex, Rudelbumsen, irgendwelche Filme werden gedreht, das musst du alles featuren. Und ich so, ja gut. Und dann, dann flog ich also nach Genua, nahm ein Taxi zum Hafen und dann war da sowas wie so ein Öltanker. Also das kann man sich nicht vorstellen. Das war ein Schiff, das war größer als das Dorf, aus dem ich komme. Das war so ein riesen Tanker. Und dieser Tanker war voll mit verstörten, drogensüchtigen Pornoleuten. Nur tausende Weiber und Männer, die da rumvögelten in allen Variationen und wir, ich mit dem Kamerateam, wo fangen wir an? Also man muss gar nicht, einfach die Kamera anschmeißen und loslegen. Und die haben also 4 Tage da durchgevögelt, auf diesem riesigen Schiff. Und dann haben die Tatsache da in Cannes Anker geworfen in der Bucht und waren dann da auf jedem Bild. Und
als wirklich noch Geld alleine. Im Porno war. Ne? Ja. Das muss man ja auch sagen.
Die hatten
das war ja vor,
Geld ausgegeben.
Also da war DVD noch ein Thema, Video ja, noch riesig. Ein bisschen. DVD war noch riesig.
Riesig.
Der Boom, das boomte. Das war vor Internetporno in dem Sinne. Also natürlich ja. gab es da vielleicht schon Internet, aber nur so mit Download, ja. Upload, irgendwas
Anfang
klein.
Anfang der 90er, das ja. war, na, da gab es noch nicht viel nicht mit viel. Internet, nee.
Ja.
Das war,
da war noch richtig Cash-Cow. Geld drin.
Ja, ja, da ja, war ja. richtig Geld drin. Und ich war natürlich total hinter diesen ganzen, also da gab es dann drei so hetero, oder einen so ein hetero Pornostar, keine Ahnung wie er hieß, dem habe ich natürlich, dem bin ich die ganze Zeit mit der Kamera hinterher, weil ich den so heiß fand und so. Oder in Tschechien, dann gab es da diese, wie, die gab es auch heute, Bellamy, genau, mhm. Johann Paulik.
Ja, ja.
Wenn man sich diesen Film, den ich über Johann Paulik gemacht habe, anguckt, man, die Liebe, die, meine spontane Liebe zu Johann Paulik manifestierte sich in einer Zeitlupen-Duschszene zu Tina Turners Foreign Affair. Ich habe natürlich als Filmmusik auch immer nur Tina Turner genommen. Und wie er dann eine Zeitlupe sich da wäscht und Foreign Affair gesungen wird im Hintergrund. Da, wenn ich das heute sehe, das ist so witzig und so rührend. Oder mit Dolly Buster, die war dann das erste Mal mit mir wieder nach Prag, seitdem sie da geflohen ist. Die ist ja illegal aus dem Land geflohen und die ist gestorben vor Angst, dass sie nun hops genommen wird, weil sie ja keine offizielle Ausreise hatte. Und solche Erlebnisse, also davon kann ich jetzt schon lange erzählen.
Da war Theresa Orlowski auch noch ein Thema, ne?
Ja, Theresa Orlowski war auch eine Gigantin der Szene. Und ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also sehr lustig, sehr, sehr
Man
lustig.
Könnte sicherlich eine ganze Folge machen.
Ja, nur mit, über wahre Liebe Geschichten.
Nur über wahre Liebe Geschichten.
Das war sehr absurd.
Und ich bin ja nach wie vor ein großer Verfechter, dass ja, dass du irgendwann eine Autobiografie schreibst über ja. all diese Geschichten und das alles irgendwie ja, mal zu Papier bringst, weil dabei. Die muss man ja. erzählen. Die muss man erzählen. Ja.
Na ja. gut, aber parallel habe ich auch Bäder-Tourneen mit Heidi Kabel gemacht und irgendwelche Porträts von Hannelore Elsner und Gudrun Landgräbe. Ich wurde dann sozusagen der Dievenversteher
ja.
als junger Spuler. Merkte aber, dass da eine
Der Mährenflüsterer.
Genau. Merkte, dass da bei Spiegel TV auch eine goldene, eine gläserne Decke für Schwule waren. Also ich hätte da keine Chance gehabt, in diesen super hetero, macho Führungsebene, wäre ich nicht aufgestiegen. Das war ganz klar. Die waren alle nett, aber die haben uns natürlich auch alle angeguckt. Wir waren die Schmuddelkinder von Spiegel TV sozusagen und durften denn die Sachen machen, wo die anderen nicht weiterkamen. Eben bei zickigen Dieven, den netten Schwiegersohn Schwulen hinschicken, der denn da mit guten Ergebnissen zurückkam. Das war alles gut. Und dann hatte ich halt Glück, dass irgendwie die ich von Boulevard Bio kannten, da die Kollegen anriefen und sagten, hör mal, bei uns ist einer, den mussten wir rausschmeißen und wir suchen einen guten Redakteur, kennst du jemanden? Und in der Sekunde sagte ich, ja, mich. Und das ist also einer dieser Wegmarken, die so wichtig sind im Leben. So Zufall, Glück und Frechheit, das muss zusammenkommen. Wenn ich da nicht ja, mich gesagt hätte, wäre mein Leben total anders verlaufen. Aber dadurch, dass ich diese Frechheit hatte, ich wollte ja gar nicht wechseln, ich war ja glücklich und zufrieden. Aber in der Sekunde habe ich irgendwie ja, mich gesagt.
Da sagt der Filmemacher, das ist ein Plotpoint.
Ja. Ja, und das ist so wichtig, dass das passiert, dass man dann auch zugreift.
Ja.
Das konnte ich.
Ja.
Das hatte ich 2-3 Mal in meinem Leben und da habe ich zugegriffen und das war auch richtig.
Ja.
Und ja, und dann landete ich bei Boulevard Bio als Redakteur und genau das war ja genau das, was ich eigentlich, seitdem ich das in grauer Vorzeit mal im Fernsehen sah.
War das denn entzaubernd für dich, da anzufangen?
Überhaupt nicht. Das war ja, da ging's ja, der Zauber ging ja erst los da.
Ah, okay.
Also ich bin nach Köln gezogen, was sowieso schon toll für mich war, weil Hamburg ist ja sehr reserviert.
Und ja.
in Köln war ich sofort, fühlte ich mich sofort heimisch da im Corner und jeden Tag 20 neue Freunde, die nicht mehr wussten, dass sie dich kennen am nächsten
ja.
Tag und wieder neue Freunde wurden, aber dadurch trotzdem nett waren. Und Karneval, ich natürlich als Hamburger, bei meinem ersten Karneval habe ich sofort Mardi Gras gebucht in Sydney, damit ich weg bin,
ja.
weil deutscher Karneval, ich bitte dich, ne?
Ja.
Pff, niveauloser Dreck. Und dann bin ich, was weiß ich, Donnerstag geht der Karneval los und Freitagmorgen bin ich nach Sydney geflogen und Donnerstagabend sagt einer, komm mit, wenigstens eine halbe Stunde und nur mal, dass du es siehst. Naja, das Ende vom Lied, nach einer halben Stunde stand ich schon besoffen auf irgendeiner Bierbank und habe Wir klauen der Ölmann ein Böhmchen oder was auch immer auf Köln irgendwas mitgesungen und die ganze Nacht durchgemacht und morgens haben die mich zum Flughafen gefahren und ich habe geheult den ganzen Flug bis Sydney, weil ich das so toll fand, den Karneval da. Und habe in Sydney schlecht gelaunt 5 Tage
Mardi Gras, scheiß
Kylie Minogue ist aufgetreten. Scheiß Kylie. Und bin dann schnell wieder nach, und seitdem habe ich keinen Karneval verpasst. Also ich bin immer im Februar in Köln. Bis heute.
Wirklich, seitdem?
Ja. Wahnsinn. Also ja, Corona war jetzt ganz schwer für mich ohne Karneval. Und
ich habe das aber lustigerweise auch, ich habe es gehasst, ich habe ja auch in Köln gewohnt und ich habe es, als ich da war, genau das Gleiche, was du gesagt hast, von oben herab und so diese, dieses primitive Pack und so, das ist ja widerlich. Gott sei Dank kann ich hier Geld verdienen, weil ansonsten würde ich es alles hassen und ich habe da sehr gut Geld verdient während des Karnevals an der Bar. Ja, ja. Und bin dann bin dann ja aus Köln weg und fand das auch alles nicht erstrebenswert. Also Köln ist für mich nach wie vor nicht erstrebenswert. Aber ich habe in den letzten Jahren lustigerweise gerade auch in der Corona-Zeit eine Sehnsucht entwickelt nach dem Kölner Karneval, weil diese Art von unbedarftem Zusammensein und dieses ist doch lustig, wir machen hier ein bisschen.
Das haben die Kölner drauf.
Ja, und irgendwie, obwohl das gegen alles spricht, was ich gut finde.
Ja, aber mich hat es entspannt.
I like it.
Ich finde dieses lockere, dieses freundlich lockere Oberflächliche, das habe ich auch in Amerika geliebt immer. Das ist, das kam mir entgegen, weil mich das so, mir das leicht gemacht hat, auch Kontakte zu knüpfen. Ich war nie, ich war nie sozusagen der leichte Kommunikator. Beruflich schon. Ich konnte jeden Star knacken und habe immer die Geschichten rausgekriegt, die kein anderer rausgekriegt hat. Also, was weiß ich, Habe Kerkelings komisches Buch wäre nie erschienen über diesen Wanderweg, hätte ich nicht so lange gebohrt, bis der mit der Geschichte mal rauskam, endlich.
Tatsächlich.
Ja, solche Sachen. Habe ich leider nie finanziell von profitiert, aber ich weiß, dass ich es sozusagen rausgeholt habe.
Ja.
Und aber im Privaten konnte ich das nie so. Hm. Und diese Kölner Mentalität, die hat mich mitgenommen auf der Welle und ich bin happy. Also ich finde die immer noch gut, aber ich würde da nicht mehr wohnen wollen, weil nach Berlin ist schwierig.
Ja.
Aber in den Jahren war das ganz toll. Und das war natürlich die große, weite Welt. Wenn vorher bei Spiegel TV war es ja ein bisschen weite Welt, aber viel auch traurige Sachen. Also viel wir haben Wasser natürlich halt auch, ja genau, wir haben natürlich auch irgendwelche Prostituierte, Minderjährige in Russland gedreht, wo du beim Abschied wusstest, das Mädchen guckt dich so traurig an und die schreit Hilfe und du kannst nichts machen, du fährst wieder weg, du hast die benutzt für irgendeinen blöden Einspieler. Das war schon traurig und das wurde mir auch, das war mir natürlich auch bewusst, dass das eine Benutzung war und dass das geschändete Menschen sind. Und deswegen glaube ich bis heute, dass Sexarbeiter haben alle in einer Waffe mit ihrer persönlichen Sexualität, glaube ich, weil das ist, wenn du Business und Spaß vermischt. Also ich bin, glaube ich, der Einzige in meinem Alter, der noch nie einen Stricher gekauft hat und das auch hoffentlich nie muss, weil ich nicht glaube, dass das Genuss ist, wenn du damit Geld verdienst. Aber da hast du auch andere Erfahrungen. Du weißt ja, dass es andere gibt, die das also, auch Spaß macht, aber ich habe die nicht getroffen.
Ja. Also ich glaube, es ist halt ein riesengroßer Unterschied, ob du die Freiheit hast, dich entscheiden zu können, ob du das machen willst, weil es dir Spaß macht und weil du die Regeln selber bestimmen kannst oder ob du halt keine anderen Optionen hast. Ich meine, dann ist es ja völlig klar.
Ja, naja, auf jeden Fall, dann kam Boulevard Bio und das war natürlich auch ein goldener Käfig. Da wurdest du mit Geld zugeschissen und du hattest eine eigene Limo-Firma, die nur für dich da war.
Ach, die sind, Gott, ich kenne die sogar noch.
Am Lang.
Ja, ja, ja.
Und du bist um die Welt geflogen, weil du alle Stars zu Hause besucht hast. Das war Vorgabe. Die mussten zu Hause dich empfangen und in einem privaten Setting das Vorgespräch machen. Und dadurch dachtest du auch immer, du bist sofort mit dem befreundet, weil dieses Vorgespräch so gut war. Und man fühlte sich sehr erhaben, also da ja nie Absagen kam. Boulevard Bio war damals so hot, dass jeder zugesagt hat. Und sie sich geschlagen haben, darum auftreten zu dürfen. Und ich weiß noch, dass meine Kollegin, die heute bei einer deutlich schlechteren Sendung arbeitet, die hat alle anderen Journalisten immer Medienproletariat genannt. Alle, aber FAZ und alle waren Medienproletariat gegen uns. Und da bist du schon sehr hochnäsig manchmal geworden. Und es war aber auch von Biolek natürlich toll geleitet. Der war ja früher selber Redakteur, der wusste also journalistisch Bescheid und der hat das der hat das so delegiert, dass er sozusagen immer am besten bei wegkam, logischerweise als oberster Chef. Und der hat aber auch sozusagen für so einen privaten Pseudorahmen, also wir waren nie befreundet und ich kenne den privat im Prinzip nicht, aber es war immer die Vorbereitung dienstags, war bei ihm zu Hause am Küchentisch, er hat gekocht, so. Ich musste den Parmesan reiben, das war dann mein Job immer und so Sachen. Und es wurde immer im privaten Rahmen dann nach der Sendung eingeladen in den alten Wartesaal. Das war so ein Restaurant da im Hauptbahnhof, das gehörte ihm zum Teil. Da hat er eine Tafel gehabt mit 50 Plätzen und die war auch jeden Dienstag dann voll. Und da konnte man, ja, da saß man dann mit den Gästen und mit Gästen von Gästen und hat dann da die Nacht auf Firmenkosten durchgefressen und durchgesoffen. Und sowas war einmalig in dieser Medienlandschaft. Das gab es in anderen Sendungen in dem Sinne nicht. Und wir fanden uns toll. Und ich fand es auch toll. Also ich habe mich auch nicht hinterfragt. Ich fand mich toll. Ich fand die Arbeit toll. Im Nachhinein war es ein goldener Käfig.
Inwiefern war es ein Käfig?
Der Druck war immens. Du hattest zwei Teams, die jeweils die Sendung in 14 Tagen vorbereiten. Und da die Sendung so erfolgreich war, musste jede Folge einen Twist haben, der die Sendung davor übertrifft. Und das waren immer diese Mischungen der Gäste. Und du hast nicht jede Woche oder alle 14 Tage so eine gute Mischung herbekommen. Also musstest du ein Thema wählen, was es dann noch rausreißt. Und zu diesem Thema musstest du einen Titel finden. Und das über, habe ich ja auch 7, 8 Jahre gemacht, irre, der Druck, dass es immer besser sein muss und die Mischung immer toller werden muss. Und das wurde immer schwieriger natürlich, weil du ja alles schon durch hattest und Hella von Sinn war schon 11-mal da und weißt du, die immer wieder neu denken und so. Das war etwas, was man in den Jahren, wo du so im Hamsterrad drinsteckst, nicht merkst, aber es war natürlich irre ermüdend eigentlich. Es hat dich frühzeitig altern lassen, weil der Anspruch so hoch war. Und wenn die Quote nicht gut war, und die Quote nicht gut hieß damals, 2,8 Millionen war eine schlechte Quote. Das muss man sich mal vorstellen. Das war
heute, ja.
Ne? Ja. Wahnsinn. Heute würden sie ja jubeln über solche Quoten. Damals war es eine schlechte Sendung dann. Mhm. Ich weiß noch, wie wir, wie ich Gina Lollobrigida in die Sendung geholt habe für ein Special. Und Gina Lollobrigida verlangte 25.000 Euro Gage und bisher hatte Boulevard Bio nie Geld gezahlt. Die kam immer umsonst, also außer Spesen, jetzt Reise und so. Und die nicht. Aber wir hatten wenig Hollywood-Stars und ich habe gesagt, nee, also die lebt noch und die müssen wir machen und die ist toll. Und dann haben wir für die das Geld bezahlt und das war schon ein riesen Aufschrei innerhalb der Firma, dass da also jetzt ein Gesetz gebrochen wird und so weiter. Und dann hatte die Sendung nur 2 Millionen Einschaltquote, weil sie übersetzt werden musste. Und übersetzte Sendungen kommen nicht gut an bei den Deutschen. Und dann war das ein Riesenflop und das wurde mir also indirekt immer wieder vorgehalten, immer wieder vorgehalten.
Hat die nicht auch versucht, dich im Hotel zu verführen?
Ja, das hat sie. Hätte ich da ja gesagt, wäre mein Leben wieder anders. Aber bei manchen entscheidenden Wegmarken musst du auch Nein sagen. Nicht immer Ja, sondern auch Nein. Und das war genauso eine. Die hat, also erstmal hat sie einen Überfall fingiert auf dem Flug nach Köln, dass ihr Schmuck geklaut wurde, damit sie auch in der deutschen Presse dann überall an dem Tag der Sendung drinsteht, dass alle wissen, dass sie da ist. Das war die erste Geschichte. Und dann hat sie mich am Abend vor der Sendung abends um 11 angerufen und hat gesagt, ich müsste jetzt unbedingt kommen. Sie ist völlig verzweifelt, sie hat nichts anzuziehen. Und dann kam ich um 11 ins Hyatt da hingefahren zu ihr und da macht die auf in so einem, und die war ja schon so Mitte, Ende 70, würde ich sagen, ne? Und in Rom hat sie ja, habe ich sie ja besucht für das Vorgespräch und so weiter und da war es alles nett. Und dann macht die also auf in so einem fleischfarbenen Spandex-Body, wie heißt das, Body, ja. Der so die Form so in die
Shapewear.
Richtige, ja, Shapewear, genau. Und hatte so ein 8 von 10 langen Fingernägeln dran und eine Flasche Sekt in der Hand. Oh, ja, wow. Komm ins Schlafzimmer, ich muss dir die Kleider zeigen, ich weiß nicht, was ich morgen anziehen soll. Und das war alles nur Vorwand, die wollte im Prinzip, wollte sie mich irgendwie ins Bett kriegen, aber ich war natürlich starr vor Angst, weil die
and
hat
also
ja
very nun, gay.
Ja, und außerdem schwul, genau, aber das muss sie eigentlich geschnallt haben, aber trotzdem ist halt so, weil ich Kleider aussuchen und Sexualpartner passt irgendwas nicht zusammen, ne?
Nee.
Und jemand, der mit Bert Lancaster und Anthony Quinn und allen geschlafen hat, da dachte ich, nee, so ein Ingo Lenz in der Reihe, das traue ich mich nicht, das schaffe ich nicht. Nee, und dann bin ich wieder weg, nachdem ich ihr den Schmuck auch noch ausgesucht habe, der plötzlich wieder da war natürlich.
Okay.
In tausenden Variationen. Ja, und dann war die Sendung auch sehr schön, aber das wurde mir eben vorgehalten. Und dieser Druck immer, der Druck immer besser zu sein, jede Woche sich zu steigern, der war schon krass. Aber dafür war es eben auch toll veredelt sozusagen. Mhm. Also, dass man diesen Druck sozusagen in Kauf genommen hat, weil das andere so schön war.
Mhm. Ich weiß, dass du ein Buch geschrieben hast, das damals auch sehr erfolgreich war, über einen Sektenaussteiger. War das zu dieser Zeit?
Nee, oder? Das war denn leider Gottes, es ist ja auch immer so eine Spezialität von mir, dass ich immer denke, diesmal ist es für immer. Mhm. Ob das der Stricher-DJ war aus Hamburg, diesmal ist es für immer, oder ob es meine Karriere in den Jahren bei Boulevard Bio ist, ich dachte immer, das ist jetzt für immer. Dass Biolek 60 plus war und dass irgendwann vielleicht mal eine Rente kommt, habe ich komplett ausgeblendet. Also, dass plötzlich er sagt, also in einem Jahr machen wir Schluss und wir müssen jetzt mal hier den Schluss planen und ich höre dann auf, da war ich völlig vom Kopf gestoßen. Und dann sollte erst Gabi Bauer, die war damals ganz heiß, die hat Tagesthemen moderiert, die sollte erst übernehmen, die hat irgendwie aber Zwillinge gekriegt und konnte nicht und dann kam sie auf Sandra Maischberger und da wusste ich schon, oh, weil Sandra Maischberger war schon damals bei Spiegel TV, die habe ich schon kennengelernt und sie mich. Und das war jetzt nicht die glücklichste Paarung unter der Sonne. Und als die Sendung dann übernommen hat, war ich noch 2 Jahre dabei und dann auch nicht mehr. Und in diesen 2 Jahren.
Da fehlt
so
ein bisschen die Empathie wahrscheinlich, die Bio hatte, ne? Die Menschlichkeit?
Ja, das hat die gar nicht. Aber das ist auch nicht schlimm. Aber die macht das ja heute noch und die macht das ja, die hat das Format ja so geändert, dass es passt für sie und das macht die auch gut. Mhm. Das ist alles wunderbar. Aber das war überhaupt nicht meins. Ich war ja nun der glühendste Biolek-Fan und wollte, dass es so weitergeht. Und hab dir denn, als sie das übernommen hat, habe ich dir so Gäste reingeschoben wie Edith Hanke zu ihrem 80. Geburtstag, womit die mich wirklich so mit Hass in den Augen anguckte, wie jetzt Edith Hanke. Die konnte mit der ja nichts anfangen, weißt du? Die guckte die an so, ja, Edith Hanke, ja, was frage ich denn Edith Hanke? Herzlichen Glückwunsch. Weißt du, die wusste überhaupt nichts mit solchen Gästen anzufangen und ich wusste nichts mit Oskar Lafontaine anzufangen, weißt du? Wenn das politisch wurde, war ich völlig desinteressiert. Ich war halt nur für diese Home-Stories. Nee, und auch Oskar Lafontaine, wenn er erzählt hätte, wie es bei ihm zu Hause abgeht. Aber nein, es ging plötzlich um Politik und das hat mich nicht interessiert. Und dadurch rieb sich das auf und es war ganz klar, dass ich da weg muss. Und das habe ich dann eigentlich auch gemacht.
Aber das Buch, wie kamst du zu dem Buch?
Ach so, genau. Ja, das war eben so ein damals gab es diese Colonia Dignitat in Chile, das war eine Sekte von einem deutschen Pädophilen, der unter dem Deckmantel einer Sekte in Chile mit 50, 60 Followern in den 50er Jahren rübergemacht hat und da eine Parallelwelt, eine religiöse Gemeinschaft gegründet hat. Und das war aber nur, um seine Pädophilie zu verschleiern. Der hat also die Jungs missbraucht und hat die Ehepaare getrennt und hat da ein Gewaltregime errichtet, eine deutsche Musterfarm. Und deutsche Politiker wussten das alles, aber haben mitgespielt, weil das eben so bayerische Gemütlichkeit und Bierzelt und die haben alles selber erwirtschaftet und haben so geredet wie Anfang des 19. Jahrhunderts. Und dass der Pädophil war, war im Prinzip klar, aber die haben es alle ignoriert, die Politik auch und das Außenministerium und über die Jahre sind immer welche geflohen, aber dem wurde nicht geglaubt und einer dieser Jungs, die dann geflohen ist, ein Chilene, der einfach seinen Eltern bei der Geburt weggenommen wurde, die Mutter wurde ohne Kind wieder nach Hause geschickt, dein Sohn ist tot. Und der Junge wurde aufgezogen als Pädophilenfutter für den Sektengründer. Und der ist dann mit 15, 16, 17 abgehauen, mit einer lebensgefährlichen Flucht. Und die Geschichte kam dann, schwappte nach Deutschland. Und da haben wir ein Vorgespräch gemacht und der hat alles erzählt. Und das war noch gerade zu der Zeit, wo dieser Chef, der Paul Schäfer, der wurde damals gesucht, der hat sich versteckt. Also die Polizei war dann schon aufgewacht. Ne? Das war, sag ich jetzt mal, 2004, 2005. Und da war das Vorgespräch so toll. Und dann kam der in die Sendung und die Maischberger hat den halt nichts gefragt, was mit sexuellem Missbrauch zu tun hat. Und der war so enttäuscht, weil der nun natürlich deswegen nach Deutschland geflogen ist und nun auspacken wollte. Und die hat im Prinzip nur so diese politische Variante des Interviews geführt. Und dann habe ich ihm gesagt danach, du, das mache ich wieder gut. Wir schreiben deine Biografie und das kriegen wir hin. Und ja, dann haben wir das gemacht. Dann hat er bei mir 3 Monate gewohnt. In Berlin inzwischen, die Sendung wurde in Berlin aufgezeichnet und wir sind alle nach Berlin gezogen aus Köln und dann hat er bei mir gewohnt und dann habe ich das Buch geschrieben mit ihm zusammen und das hat sich dann auch eigentlich gut verkauft, aber leider gerade als das Buch rauskam, haben sie den Paul Schäfer gefangen und dadurch war dann diese Kolonie auch Geschichte, das war dann so ein bisschen Pech, aber nur für den Verkauf des Buches war es Pech, für die Leute war es natürlich gut.
Ich denke an Moni, erinnerst du dich an
das Buch? Klar, dieser
Sektenaussteiger. Ja. Weil das war ja damals auch ein heißes Thema. Ne? Das wollte man ja irgendwie auch, man wollte Insiderwissen haben, man wollte informiert sein. Ich weiß, dass diese Vorgespräche, die du bei Biolek geführt hast oder dann bei Maischberger, oft auch wegweisende, weichenstellende Funktionen für dich hatten. Eins der nächsten Kapitel, nachdem das bei Maischberger dann ja irgendwann auseinanderging, gezwungenermaßen, war dann ja auch, basierte ja auch auf einem Vorgespräch bei Boulevard Bio, ist das richtig?
Ja, wir hatten natürlich immer, waren wir auf der Suche nach guten Gästen, auch No-Names. Boulevard Bio hatte nicht nur Promis, sondern hat die auch gemischt mit Nicht-Prominenten und Alfred war immer sehr für Engagement, für Stotterer, für Blinde, für Legastheniker, was auch immer. Und die waren alle in der Sendung und wir hörten von einer Deutschen, die in Afrika ein Waisenhaus alleine führt. Eine ältere Deutsche, die da im Busch hockt und ein Waisenhaus führt. Und die wollten wir einladen. Und dann habe ich dir geschrieben, das war ja alles vor Internet. Und dann und wir haben gehört von ihr, das wäre eine Nonne. Also habe ich geschrieben, liebe Schwester Ursula. Und dann hat sie zurückgeschrieben, lieber Bruder Ingo. Und da dachte ich, okay, ist eine Nonne. Und so haben wir uns hin und her geschrieben. Aber nie hat gepasst, dass sie in die Sendung kommen konnte, weil wenn sie da war, hatten wir nicht das richtige Thema, wenn sie in Deutschland war, um Spenden zu sammeln und wenn wir das richtige Thema hatten, war sie in Afrika. Und dann war ich raus bei Boulevard Bio, dann war ich raus bei Maischberger und habe, glaube ich, bei Sat.1 dann gearbeitet.
Das weiß ich noch, du warst im Schnitt und du hast es gehasst.
Ja, Sat.1 war halt der Abstieg, also das war wirklich der Abstieg. Da war ich plötzlich dann bei Talk der Woche mit Bettina Rust, das war noch ganz gut, aber es hat nur 10 Folgen gehalten. Die wollten die neue Sabine Christiansen aus ihr machen und das wollte sie nicht. Und dann war ich plötzlich bei Sat.1 am Mittag und das war so ein Klatschmagazin, Horror. Ne? Das war Horror. Und dann musstest du immer um 3 Uhr nachts aufstehen für und so. Oh. Naja, und dann schrieb...
Ich weiß noch, wie heute, hast mich damals angerufen und hast gesagt, hier kennt keiner, ich sitze im Schnittraum und ich habe irgendwas gesagt, das ist ja wie, ich weiß gar nicht, was Liz Taylor, was Tina Turner, was, und alle drehen sich um so, wer?
Ja,
ich kann hier nicht arbeiten.
Das war so ein Abstieg, es ging plötzlich um, ich habe Helena Fürst entdeckt.
Wirklich?
Zum Beispiel. Ja, wir brauchen jemanden vom Ordnungsamt in Frankfurt. Wir wollen Ordnungsamt begleiten mit der Kamera. Besorge mal jemanden. Und dann habe ich die Ordnungsämter in Frankfurt abtelefoniert, bis ich Helena Fürst am Telefon hatte. Und die hat den ersten Auftritt dadurch gekriegt bei Sat.1 am Mittag. Als Frau, die Autos aufschreibt oder was auch immer. Oder Hartz-IV-Leute kontrolliert oder irgend so ein Dreck. Und sowas musste ich nachmachen. Und das nach Gina Lollobrigida, da war hart. Also das war echt ein Abstieg in meinen Augen. Und dann schrieb diese Schwester Ursula, ach, du hast ja bei Spiegel TV gearbeitet, ich mache ein neues Waisenhaus auf, komm doch vorbei und mach einen Film drüber. Und dann habe ich mir 6 Wochen freigenommen, bin da runtergeflogen und am Flughafen war so eine alte Frau, aber keine Nonne und so. Und, naja, lange Rede, es war diese Ursula, die auch dachte, ich wäre ein Mönch, weil ich immer Bruder Ingo und Schwester und so. Nein, waren wir beide nicht, waren Fehlinformationen. Und das war eine aus dem Rheinland, eine, die von ihrer Kirche mal mit 1000 Mark in die Schwestergemeinschaft nach Tansania entsandt wurde. Mach mal was Gutes draus. Und daraus hat die ein riesen Ding aufgebaut.
Also schon Waisenhaus. Kirchengebunden?
Kirchengebunden, ja. Die hat da eine katholische Heimatgemeinde gehabt und hat es geliebt und war auch gerade frisch geschieden. Kinder waren groß und die wollte ihrem Mann zeigen, dass sie es alleine auch kann und so eine ganz taffe. Und die hat da ein Waisenhaus aufgebaut und das erste war jetzt fertig sozusagen und dann wollte sie ein zweites aufbauen und da kam ich dazu und wir haben uns gut verstanden. Die konnte auch nicht mit Heteromännern, die war total traumatisiert, aber die konnte gut mit Spulen und ja, insofern war ich da gleich gut beleumundet und dann haben wir da zusammen uns angefreundet. Ich habe den Film gemacht, mit dem sie denn in Zukunft sozusagen mit der DVD Spenden sammelt in Deutschland mit Bewegtbildern. Und ich habe da unten geholfen und wie man so hilft im im afrikanischen Busch, wieder in so einem Dorf wie das Dorf, wo ich herkam, mhm. 8 Stunden von jeder Großstadt entfernt, im Nichts. Und da sind Sachen passiert, die ich vorher so nicht kannte, dass ich mit Kindern kann. Wusste ich ja vorher nicht, ich hatte mit Kindern nichts am Hut. Und dass die Kinder mich gut finden und dass ich ein Talent habe, Spenden einzutreiben, weil ich ihr denn dabei geholfen habe. Und ich hatte natürlich durch diese Boulevard-Bio-Jahre einen potenten Verteiler. Mhm. Und so kam es dazu, dass ich dann, immer wenn ich Urlaub hatte, bin ich dann runtergeflogen und habe ihr geholfen. Und dann wurde sie relativ bald krank. Und der Heimatverein von ihr bestand auch nur aus 5 Omas aus der Kirchengemeinde. Mhm. Und die haben gesagt, okay, dann müssen wir dieses neue Waisenhaus wieder schließen, weil wenn wir keinen haben, der sich drum kümmern kann, dann geht das nicht und wir sind alle zu alt. Und da ich nun schon eine Bindung zu diesen ersten 28 Kindern da hatte, habe ich dann gesagt, nee, dann mache ich's. Also da habe ich dann auch sofort, ohne nachzudenken, gesagt, mache ich. Und habe dann hier meine Wohnung untervermietet, meinen Sat.1-Job endlich an den Nagel gehängt und bin nach Tansania gezogen.
Ja.
Und das habe ich dann 10 Jahre gemacht.
Ja, ich erinnere das sehr genau noch, dass ich das damals, ich fand dein Engagement erst, weil es für mich so untypisch war. Ich hatte dich immer, also natürlich als jemand, der Empathie hat und so, mitbekommen, aber dass du so eine Aktivistenseele hast und auch so jemanden, ich gebe jetzt mein Comfort hier auf, meine Privilegien hier auf und ich ziehe nach Tansania, um mich so zu engagieren. Das hätte ich dir, entschuldige, so nicht zugetraut vorher. Und ich war mir überrascht.
Auch nicht.
Ich war tatsächlich überrascht. Und ich war irrsinnig beeindruckt. Ja. Und wir hatten ein Gespräch, da bist du wiedergekommen aus Afrika. Ich glaube, nach dem ersten oder zweiten Mal. Wir hatten ja lose Kontakt, wir waren ja nie so wahnsinnig eng befreundet. Aber wir hatten ein Gespräch, wir hatten uns getroffen, hatten ein Gespräch. Und da hast du gesagt, du, ich hatte die letzten Jahre so wenig Bedeutung in meinem Leben. Also ich bin aus dieser Boulevard-Bio-Blase irgendwie raus und dann kam Maischberg, dann kam Sat.1 und es war alles blöd. Und ich hatte so wenig Sinn in dem, was ich getan habe und den habe ich jetzt. Und ich habe, das klingt jetzt total pathetisch und als wäre es Eat, Pray, Love, aber ich habe tatsächlich da so ein Leuchten in deinen Augen gesehen, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Und das hat mich irrsinnig beeindruckt und auch sehr beschäftigt. Also ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich diesen Sinn in meinem Leben gefunden habe und so. Aber das hat mich total mitgenommen.
Ja, es ist schwer von sich selber so zu reden, weil ich nie so diesen Blick auf mich so richte. Aber die Bedeutung von Boulevard Bio war von außen. Mhm. Wir waren wer durch den Job, den wir hatten. Mhm. Die Person Ingo Lenz war eigentlich völlig austauschbar. Das war nun wirklich Zufall, dass ich es war. Es hätte auch, die Arbeit, die ich gemacht habe, hätten auch andere machen können und wären auch so bedeutend gewesen. So, aber in der Hierarchie, um die es da geht, bei diesen eitlen Journalisten, waren wir wer. Mhm. Und als das verloren ging, hatte ich ja weder eigene Bedeutung sozusagen, als auch berufliche Bedeutung. Die war ja weg. Also Sat.1 war wirklich Dreck. Mhm. Ne, das war wirklich schrecklich. Und dann kommst du nach Afrika und hast natürlich dadurch, dass du ein weißer, halbwegs gebildeter Westeuropäer bist, hast du so einen höheren Status schon aus postkolonialen Gründen sozusagen, da hätte ich auch ein Idiot sein können und hätte eine Bedeutung gehabt. Also die Leute behandeln dich da mit sehr viel Vorschusslorbeeren, weil sie von dir erhoffen, dass du ihre Situation verbesserst. Und das musst du natürlich begreifen, dass es da auch nicht um dich als Person geht, sondern nur als weißer Mann aus dem reichen Land. So, aber das hat nichts damit zu tun, wie die Kinder auf dich reagieren. Und das war die große, große Überraschung für mich eben auch schon bei dem ersten Besuch bei der Ursula, dass die Kinder mich annehmen als Person Ingo. Mhm. Und da war ich kalt von überrascht, weil das sind traumatisierte Waisen aus schlimmen Lebensbedingungen. Die klammern sich natürlich erstmal an jeden, der sie nicht vergewaltigt oder verhungern lässt. Aber die.
Das klingt jetzt drastisch, ist aber tatsächlich.
Ja, ist die aber, Realität ist, gewesen. Ist so, ja. Ist so. Dass ich nicht Abstand habe zu diesen Kindern, hätte ich nicht gedacht. Ich habe die 1:1 in mein Herz geschlossen. Hm. Das waren sofort meine Kinder, weißt du? Und ich war verantwortlich dafür, dass die nächsten 20 Jahre ein Leben haben, was so gut wie möglich sein muss.
Das heißt, ihr habt dafür gesorgt, dass die Schulbildung bekommen, dass die vielleicht auch therapeutisch versorgt werden, wenn
nötig. Alles, alles. Ja. Also mein Anspruch ist immer noch, also die haben aus Versehen leider die doofe Seite erlebt, egal in welchem Land, hätte auch Polen sein können, dass nun die Ursula in Tansania gelandet ist, das war nur ein Zufall. Aber egal, worum es geht, das Kind kann da nichts für und mein Job muss es sein, dass das Kind so gut aufgestellt wird, dass es so viele Chancen, wie es in dem Land möglich sind, kriegt. Das war der Job.
Ja, ich will das kurz nochmal erläutern, weil ich nicht weiß, ob wir das vorhin genug erklärt haben, schon im Einstieg, was dieses Kinderdorf angeht. Die waren alle Waisen, weil AIDS die komplette Elterngeneration ausradiert hat.
Ja, da. Eltern vor allen Dingen. Ja. Also das ist halt in Tansania eins der ärmsten Länder, immer falsch regiert, Demokratie nach außen, aber nach innen natürlich nicht. Und die Landbevölkerung vor allen Dingen total vergessen. Und dieses Kinderdorf liegt 8 Stunden von Dar es Salaam, von der Hauptstadt entfernt im Landesinneren, in einem toten Winkel, wo auch keine Entwicklungshilfeprojekte groß sind, weil die zentrieren sich natürlich alle da, wo es schön ist, wo es auch einen Yachtclub gibt und so weiter, weil die Entwicklungshelfer werden dick bezahlt, leben alle in gated communities und fahren mit ihren dicken Suffs da durchs Land.
SUVs.
Ja. Suffs. Und diese Autobahn, also im Prinzip fast eine Schnellstraße, aber es war die Autobahn ins Landesinnere zum Kongo. Also das heißt, in einer endlosen Fuhre wird der Regenwald nach Dar es Salaam transportiert mit Lastwagen und alles durch dieses Dorf. Und dieses Dorf lebt eben von der Hand im Mund und von Prostitution an der Straße, weil diese Lastwagenfahrer alle 3 Minuten anhalten und vögeln wollen und die Mädchen heißen Coca-Cola-Mädchen, weil für eine Coca-Cola gehen die mit. Das ist der Preis. Okay, wow. Eine kleine Flasche Coca-Cola. Und dadurch ist AIDS da ein Flächenbrand. Und dadurch sind die Eltern alle tot und die Omas sitzen plötzlich da mit 12 Enkeln. So. Und in dieses Umfeld hat die dieses Waisenhaus gebaut. Und die Kinder, die da kamen, waren von Säugling bis 4, sag ich mal, am Anfang, waren wirklich viele kleine. Und dann musst du erstmal sortieren und musst erstmal sehen, stimmt die Geschichte und musst
Wie
traumatisiert sind die? Das wird gar nicht gefragt. Also die schlimmsten Fälle nimmst du.
Okay.
Das war sozusagen.
Nee, nicht als Ausschlusskriterium, aber wer braucht was? So,
ja, das kommt ja mit der Zeit. Also du hast halt Kinder, die, wir hatten einen Jungen, der hat 4 Jahre nicht gesprochen. Und irgendwann merkst du aber, dass, also ich mit meiner ganzen Empathie und Liebe geben und ich war ja da sozusagen ich wurde dann Direktor dieses Projektes, als die Ursula gestorben ist und habe dafür gesorgt, dass hier die Gelder fließen, damit das ausgebaut werden kann mit allem. Aber dann merkst du eben auch, dass die Schule scheiße ist und dass die alle in Privatschulen müssen eigentlich. Die kosten dann Geld, das muss auch alles finanziert sein und das war dann mein Anspruch. Und du merkst, dass wenn sie in die Pubertät kommen, kommen die ganzen seelischen Abgründe und Traumata wieder vor. Und dann hilft mir mein liebesvolles Wesen nicht. Dann musste ich also dafür sorgen, dass Kinderpsychologen irgendwie aufmerksam werden, die aus Deutschland denn hinfahren und alle Kinder therapieren. Das haben wir auch geschafft. Aber das ist ein Fulltime-Riesenprogramm. Ja, und
ich erinnere mich an eine Geschichte, die du mir erzählt hast, die mich damals sehr bewegt hat, dass da ein Kind war, ich glaube, es war ein Mädchen, die sexuell missbraucht worden ist, massiv. Oder es war ein Junge, der dann auch angefangen hat, sich euch anzubieten, weil er gedacht hat, das ist eine Art Aufmerksamkeit und Liebe zu bekommen.
Das war die Initialzündung, weswegen ich überhaupt da Ja gesagt habe, weil, wie ich sagte, am Anfang kommen alle Kinder auf dich zugerannt und du bist interessant und ich merke, dass mir da Gefühle entgegengebracht werden und ich verlieb mich auch in all diese Kinder. Aber dann war da ein Junge, der war da vielleicht 3, vielleicht 4, der wurde gebracht mit so einer unklaren Geschichte, hat keiner drüber geredet und den habe ich im Prinzip immer mir auf die Schultern gesetzt und bin mit dem spazieren gegangen, der hat auch nicht viel geredet. Und irgendwann sitzt er auf meinem Schoß und dann fing er plötzlich an, mir zwischen die Beine zu greifen und sich so mit der Zunge übers Gesicht zu lecken, so über seine Lippen. Oh, und ich saß da so relativ erstarrt und habe so seine Hand von meinem Penis genommen, habe ihn so angelächelt, aber ich konnte ja kein Wort Kisuaheli. Er hat irgendwas erzählt und ich habe es nicht verstanden. Und dann habe ich das lautschriftmäßig mitgeschrieben und habe dann Save the Children angerufen in Dar es Salaam. Mhm. Das war die einzige Möglichkeit, die ich kannte. Und habe gefragt, was erzählt er mir denn da? Und habe denen den Satz oder die Sätze so vorgelesen in Lautschrift. Und dann haben die mir das übersetzt und haben mir in Lautschrift diktiert, was ich ihn fragen soll. Und so ging das erstmal über Tage, bis wir überhaupt ein bisschen von der Story hatten. Und der Hintergrund war, dass dessen Onkel ihn sexuell missbraucht hat für einen Lolli. Und er jetzt sozusagen das bei mir auch machen wollte, um Lolli zu kriegen. Mhm. So, weil er das nicht anders kannte. Und das hat mich so umgehauen. Und da habe ich gewusst, okay, also um diesen Jungen jetzt gesund aufwachsen zu sehen, da ist alles klar, dass du so viel wie möglich investieren musst dafür. Mhm. Und deswegen habe ich das eben alles gemacht, weil dieser Junge wurde dann, das wird dann ja so ein Sohnersatz. Mhm. Ne? Also der ist ja heute ist er vielleicht 17, 18, macht jetzt gerade im Prinzip sein Abitur an einer der besten Schulen, ist ganz toll, ein bisschen konservativ in meinen Augen, aber gut, so sind sie halt. Die Gesellschaft ist sehr konservativ.
Kann man die vielleicht auch nicht verübeln.
Nee, aber das ist so einer, wo ich denke, ja gut, also eine Erfolgsgeschichte hoffentlich und das war es wert. Also ich habe ja nie daran gedacht, was ich alles aufgebe. Ich habe nicht an meine Rente gedacht, ich habe nicht an irgendwelche Gelder gedacht. Ich wurde 10 Jahre nicht bezahlt natürlich oder nur ein paar Versicherungen und habe hier meine Wohnung vermietet. Right. Du weißt, an einen Freund von dir, der sie verwüstet hat.
Kein Freund, und, ein Bekannter.
Ja. Und so Sachen. Da habe ich ja in dem Moment überhaupt nie drüber nachgedacht. Ja. Aber dann hatte ich eben, weißt du musstest jeden Sonntag zur Kirche gehen zum Beispiel in diesem Dorf, weil das zu der Kultur da mitgehört. Die sind alle sehr gläubig und sehr kirchenanhängig. Aber nicht katholisch ist da noch harmlos. Da gibt es denn diese ganzen Freikirchen und so, die richtig krass sind. Und wir sind in die katholische Kirche immer gegangen und dann war da so ein erscheint da so ein Junge, der sich nicht reintraut, der bestand nur aus Haut und Knochen und Krätze und Pilzen und war völlig, die Haut war, hing in Fetzen. Und den sah ich und habe die anderen, unsere Kinder gefragt, wer ist der, hol den mal, den, ne, mit dem muss ich jetzt reden. Und der ist immer abgehauen, wie so ein wildes Tier. Also der hat überhaupt nicht, und die so, nee, der ist Kuhhirte, den kennen wir nicht, der geht auch nicht zur Schule. Und bei sowas werde ich denn ja, da werde ich ja zickig. Also da werde ich ja dann hartnäckig. Und ich so, nee, der soll nicht weglaufen. Den will ich jetzt, wissen, warum ist der so, wie er ist? Und dann hat es wirklich so ein paar Wochen gedauert, bis der endlich sich in die Ecke treiben ließ von mir und irgendeinem Kind. Und das Kind hat den übersetzt. Und dann kam raus, ja gut, der wohnt bei dem und dem Bauern und weiß auch nicht mehr über sich und wünscht sich, in die Schule zu gehen. Mhm. So. Und dann habe ich den ins Auto geladen und dann werde ich ja auch, wie soll ich sagen, hier hört sich das an, als ob ich 1000 Grenzen überschreite, die nicht überschritten werden dürfen. Mhm. Aber da ist es ein Raum, wo so ein Kind ist nichts wert.
Überleben
das Leben
oder nicht,
ist nichts wert. Niemand kümmert sich um solche Kinder und davon gibt's Hunderte.
Ja.
Und der hatte nun das Pech oder das Glück, in meinen Fokus zu geraten. So. Und nun fahren wir zu diesen Bauern. Und ich komme da an und inzwischen weiß ich natürlich, da war ich 3-4 Jahre da, dass meine weiße Hautfarbe, die kann ich natürlich auch benutzen im bösesten, kolonialistischsten Sinne. Ich bin da also aufgetreten wie der weiße Superherrscher. Hm. Bin zu diesem Bauern und habe gesagt, kannst du mir ganz kurz erklären, warum das Kind aussieht, wie es aussieht? Und der war so eingeschüchtert natürlich. Der so, ja, den habe ich gekauft. Nicht so, wie, den hast du gekauft? Ja, das ist mein Kuhhirte, den habe ich gekauft. Die Eltern haben den mir verkauft. Ich so, die Eltern haben, ich wusste nicht, dass es das gibt. Und die Wahrheit war tatsächlich, dass der verkauft wurde von seinen Eltern und seitdem da im Stall lebt und die Kühe hütet. Dafür wurde der verkauft. Und der war vielleicht 7. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja gut, also da wurde ich ja richtig sauer. Und dann, wie viel haben die denn bezahlt? Oder wie viel hast du denn dafür bezahlt? Und dann sagt er, ja, was weiß ich, so und so viel, aber warum fragst du das? Willst du ihn mir abkaufen? Und ich so, ja, natürlich will ich ihn dir abkaufen. Also da habe ich gar nicht nachgedacht. Und dann sag ich, wie viel willst du denn haben? Und er so, ja, weiß ich nicht, was hast du denn? Und ich schleuder so mein Portemonnaie raus und da waren so 120 Euro drin und knallt ihm das auf den Tisch und sagt, das ist mehr als du im Jahr verdienst. Nimm das Geld. Und er so, ja, für das Geld kannst du auch noch den haben, der hinten noch im Schuppen liegt. Und dann sind wir dahinter gegangen und dann lag da ein Junge mit Kinderlähmung. Und Kinder in Tansania, die behindert sind, werden im Prinzip weggesperrt, weil das heißt, die Götter sind böse auf dich und Dämonen und Hexen, also unter diesem katholischen Glauben ist eine ganz dünne Schicht nur und darunter kommen diese archaischen Strukturen noch sehr hervor in diesen ländlichen Gebieten. Und dann war da dieser Junge mit Kinderlähmung, der war auch so 7 und 8 und der
lag dann beim Unrat.
Genau, der lag da völlig verkrustet. Und der kleine Kuhhirte hat sich um den gekümmert. Der hat den mit Kuhmilch im Prinzip am Leben erhalten. Und dann habe ich die eingepackt beide und mitgenommen. Und das kann man natürlich hier nicht. So, aber das habe ich dann gemacht und dann hatten wir sie im Waisenhaus und dann gehst du zum Social Welfare Office und dann machst du den ganzen Papierkram. Da gibt es ja einen korrupten Beamten, dem du jeden Monat irgendwie was kaufen musst. Auch eine Cola, im Prinzip eine Cola. Oder ein Stück Kuchen und dann füllt er diese ganzen Papiere aus und das war dann alles okay. Und dann wurden die beiden bei uns aufgepäppelt, sag ich mal, und dann zur Schule. Ne? Und für den mit der Kinderlähmung habe ich eine italienische NGO, die sich nur um körperlich beeinträchtigte Kinder kümmert. Da haben wir den untergebracht, ganz tolle Reha-Nummer.
NGO heißt Non-Government,
Organization, also eine, ja. eine darauf spezialisierte NGO, weil unsere nicht auf Behinderte oder körperlich Beeinträchtigte spezialisiert war und unsere Hausmamas das auch nicht gelernt haben, diese Physiotherapie. Ja. Also das war alles gut. Und dann habe ich irgendwann zu dem Jungen, der hieß Husumi. Husumi heißt auf Deutsch Unglück.
Oh Gott.
Und dann mussten wir seine Eltern halt finden und sind rumgefahren und haben gefragt. Und dann kam raus, der Vater ist Wilderer. Der lebt nomadisch und geht mit den Viehherden um die Grenzen des Nationalparks immer. Und bis wir nun diesen Vater ausfindig gemacht haben. Und dann kommen wir da an und da lebt dieser Vater mit 2 Frauen und ungefähr 14 Kindern, die alle so aussahen wie Husumi, alle, wie die Orgelpfeifen. Und dann haben wir mit denen geredet, dass der nun bei uns gelandet ist und die Mütter gucken, also die beiden Frauen des Vaters, der eben 2 hatte, gucken sich's an und sagt, dass gerade der jetzt das geschafft hat, ne? Der macht jetzt hier Karriere, wie das, also unfassbar. Und dann sage ich, wie kam der eigentlich zu seinem Namen? Und diese Drucks. Und die Geschichte war dann, und dann sage ich, wer ist denn die Mutter von euch beiden? Weil die auch ähnlich aussahen.
Ja.
Vielleicht waren es auch Schwestern. Und dann sagen sie, nö, wissen wir nicht mehr. Wir waren immer gleichzeitig schwanger. Keine Ahnung. Ich sag, aha, ist ja komisch, dass ihr es nicht mehr wisst. Und wieso habt ihr denn gerade den von euren 14 Kindern verkauft und nicht irgendein anderes? Ja, Zufall. Und ich so, hä? Und warum heißt der denn Unglück? Ja, wissen wir auch nicht mehr. Komischer Name. Und ich so, nee, das stimmt doch alles nicht. Und dann kam raus, es war eine Zwillingsgeburt von der einen Frau, wo der Zwillingsbruder bei der Geburt gestorben ist. Und in Tansania ist es so, dass du dann dem Überlebenden die Schuld daran gibst. Der Überlebende ist schuld, dass das Geschwisterkind gestorben ist.
Alles klar.
Und deswegen war der in der Familie der Ausgestoßene und deswegen haben die den sofort, sobald es ging, losgeworden. Wahnsinn. Stell dir das mal vor. Und und dann wurde natürlich aus dem Husumi, der sich sofort einen neuen Namen gewünscht hat und auch natürlich dadurch, dass er spät zu uns gekommen ist, nie schulisch das aufholen konnte, aber immerhin ganz solide jetzt die Schule beendet so langsam, also die Mittelschule, mittlere Reife. Dann kommt jetzt noch als Krönung, dass jetzt gerade er ganz traurig ist, weil sein Vater seine Mutter ermordet hat.
Okay.
Warum, weiß keiner, aber die Mutter ist ermordet vom Vater und der Vater ist auf der Flucht. Und so eine Geschichten. Und wie willst du diese Traumatisierung, die immer wieder neu und immer nochmal neu und so, wie willst du das alles hinkriegen? Also das ist wirklich, und dass du da eine Bindung, dass ich mich diesem, der hat sich dann auch noch geoutet mit 14, das kam auch noch dazu, dass er plötzlich Ärger kriegte, weil er ein Mädchen ins Kornfeld gejagt hätte, ins Maisfeld. um sich an ihr zu vergehen. So kamen die Hausmütter zu mir und ich so, passt gar nicht zu ihm. Und dann habe ich ihn gefragt, was hast du denn da gemacht? Wieso hast du die denn ins Kornfeld oder ins Maisfeld gejagt, um dich an dir zu vergehen? Nein, gar nicht und so weiter. Er wollte im Prinzip weglaufen, weil, und dann kam raus, dass er glaubt, dass er schwul ist. Und sowas mir zu sagen, das ist eben da so ein Tabu. Also Homosexualität bedeutet 35 Jahre Knast und Ausschluss aus der Gesellschaft komplett. Und das ist alles. Die Bindung ist auch jetzt, dass ich nicht mehr da bin. Wir kommunizieren natürlich heutzutage über WhatsApp und über Facebook. Das ist halt mein Kind. Und wird es immer bleiben. Und das ist der Stoff, der mich da gehalten hat, solange das wäre heute höchstwahrscheinlich noch so, wenn es nicht anders geändert hätte.
Jetzt sind wir beim Thema, wie es geendet ist. Und du hast gerade auch schon das Thema Strafbarkeit von Homosexualität angesprochen. Du bist dann da ja ausgestiegen worden, muss man ja eigentlich sagen, ne?
Ja. Also die Homosexualität habe ich natürlich vor den deutschen Kirchenmäusen da aus dem Niederrheinischen, vor der Ursula, vor allen Besuchern und so weiter. Die wussten immer, dass ich schwul bin. Das war ja im Prinzip Voraussetzung, dass ich den Job überhaupt kriege bei der Ursula, weil die, right. Aber das Ausleben da, das homosexuelle Ausleben da war nicht möglich. Das ist halt da total tabu. Aber das fiel mir auch nicht schwer, weil ich bin alle 6 Monate nach Deutschland für ein paar Monate, um Spenden zu sammeln. Und da habe ich keine sexuellen Anreize gehabt. Und da lebst du dann wie so ein Pastor. Also da hast du halt keinen Sex in der Zeit. Mhm. Und das ist dann auch nicht schwer. Und dann kam aber in diesem Dorf an dieser Straße, kam raus, dass, oder beziehungsweise in unserem Kinderdorf plötzlich fingen die Jungs an, kleinere Jungs nachts irgendwie in ihr Bett zu ziehen. Und dann wurde das zu einem Riesenskandal, dass wir also Jungs haben, die da Verbrechen an anderen Kindern und ich so, wie kommen die denn jetzt darauf? Und da muss es ja irgendeinen Grund für geben. Und dann kam raus, dass in dem Dorf ein Friseur, dummerweise, Pornos zeigt zu den Dorfkindern und mit denen irgendwie Sex zu haben. So. Und das haben unsere Kinder sozusagen mitgemacht, wohl 1-2 Abende, und haben das denn nachts natürlich diese Erfahrung ins Kinderdorf getragen. Können sie ja, ist ja logisch. Hätte ich ja nicht anders mich verhalten als Kind. Und da bin ich natürlich dann gegen diesen Friseur gegen angegangen, dass der aufhören muss und dass die dafür sorgen, dass die Kinder nicht diesen Einfluss haben mit diesen Pornos. Und dummerweise war der Friseur der Bruder vom Polizeichef und der Cousin vom Direktor der Schule und so irgendwie. Und da habe ich an was gerührt, was sozusagen diese dorfinternen Dorfhierarchien beeinflusst. Und als Ergebnis davon haben sie im Prinzip mich, weil der eine Manager, dem war schon klar, dass ich schwul bin, weil wie soll ich sagen, ich habe es da nicht gelebt, aber es war klar, ich bin schwul, der Chef für die Farm war schwul und so, das war alles so irgendwie unter der Decke klar. Ne? Und der hat mich denn da sozusagen geoutet, der hat an meinen Computer sich nachts mal irgendwie geschnappt und da meine Bilder durchforstet und hat dann da die Bilder ausgedruckt und so. Und dann ist es halt so, mit solchen Bildern, was weiß ich, als Drag Queen in Köln, mit einem Freund in New York, solche Fotos hatte ich drauf. Ich hatte jetzt keine schwulen Pornos drauf oder so, aber so Fotos irgendwie dreiviertel nackt am Strand in Sitges, weißt du, küssende Männer im Hintergrund, Mykonos, irgendwie so. Mit den Fotos kannst du da halt im Knast landen. Und der hat gesagt, entweder Ingo verschwindet oder diese Fotos landen bei der Immigration Office. Und da musste ich sofort außer Landes. Das war dann innerhalb von einer Woche.
Das muss ja jetzt, nachdem du das auch geschildert hast, was für eine innige Bindung du auch in diese Kinder hattest, das muss ja emotional irrsinnig schwer gewesen sein, da zu sagen, okay, und ich muss jetzt hier von heute auf morgen, ohne mich erklären zu können, muss ich euch alle im Stich lassen eigentlich.
Ja, das war natürlich ungeplant. Was es leichter gemacht hat, war, dass es in einer Phase war, wo alles fertig war. Die Kinder waren alle in guten Schulen, das Kinderdorf war ausgestattet bis zum Getno, also gut ausgestattet. Und es war auf 100 Kinder angewachsen, es war alles finanziert durch einen soliden Spendenstamm, den ich aufgebaut habe. Ich konnte also weg, weil im Prinzip war ich nur noch sozusagen der Spieleonkel in der Sandkiste, weil alle diese harten Arbeiten hatte ich in den 10 Jahren erledigt. Emotional bin ich nicht der, der dann rumjammert, sondern ich habe dann das sofort, okay, ist jetzt so, nächstes Kapitel. Weil ich mich damit auch nicht jetzt, hätte ich mich auseinandergesetzt mit, wie schrecklich das für mich emotional ist eigentlich, diese Kinder dann in Anführungsstrichen erstmal zu verlieren, dann wäre ich ja hier überhaupt nicht in Tritt gekommen. Mhm. Aber ich kam zurück und habe sofort dann versucht, neu zu starten. Weil sonst wäre ich depressiv geworden oder was auch immer. Und das erlaube ich mir dann in dem Moment nicht und gehe dann eben in Aktionismus, um in den nächsten Schritt zu gehen.
Stoische Preußin.
So.
Aber du hast dann ja auch hier in Deutschland wieder zurück relativ schnell dann auch den Weg gefunden. Das, was du da gelernt hast, auch über dich, also die Tatsache, dass du mit Kindern gut kannst, dass dir das wichtig ist, früh schon den Lebensweg zu verändern, wenn du kannst, das hast du ja dann auch hier umgesetzt und hast dich entschlossen, Erzieher zu werden.
Ja, ein Glück habe ich dann in Tansania gemerkt, dass ich noch eine andere Seite habe, die nicht nur mit Fernsehen zu tun hat. Und in den 10 Jahren hat sich die Medienlandschaft so zum Negativen gewandelt. Ich wollte nicht irgendwelche Reality-Stars-Dreck machen und wusste ganz klar, ich muss mit Jugendlichen und Kindern. Und als ich wiederkam 2016, war Flüchtlingswelle. Also bin ich gleich angedockt in so einem Flüchtlingsverein und habe mich um das tägliche Leben von den Flüchtlingen gekümmert. Aber das ist auch in Wellen, geht diese Arbeit. Zuerst musst du dafür sorgen, dass die alle irgendwie ein Dach über dem Kopf haben und eine Wohnung und so praktische Sachen, Ausbildungsjob. Und danach bist du nur noch plötzlich, nach 2 Jahren war ich nur noch im Verwaltungsgericht und in der Ausländerbehörde und saß da rum und musste mich mit schlecht gelaunten Berliner Beamten auseinandersetzen. Und dann wollte ich aber wieder mit Jugendlichen oder Kindern zusammenarbeiten. Und so bin ich dann zu einer Schule gekommen und habe dann gedacht, ja gut, dafür brauchst du eine Ausbildung, weil ich hatte ja keinen Uni-Abschluss. Da sind wir wieder bei meiner Mutter, die sagte, du wirst es irgendwann mal bereuen, dass du die Uni nicht abschließt. Ja, weil dann musste ich leider 3 Jahre noch eine Erzieherausbildung machen für den obligatorischen Abschluss. Hätte ich einen Uni-Abschluss gehabt, hätte ich Quereinsteigerlehrer gemacht. Mhm. Das geht in Berlin aber nicht ohne diesen Abschluss. Und dann habe ich halt diese Ausbildung parallel gemacht. Also es war so 2 Tage Ausbildung, 3 Tage Arbeiten und bin super happy da mit der Klasse, die ich jetzt habe. Und das ist super, also perfekt. Ich muss nicht mehr das verdienen, was ich bei Boulevard Bio verdient habe, logischerweise, und was ich in 10 Jahren Afrika alles natürlich dann ausgegeben habe. Aber die Zufriedenheit ist 10-mal größer, als wenn ich jetzt irgendwie so einen Dreck im Fernsehen mache. Mhm. Ja.
Das ist so, ja, ich weiß, das ist überhaupt nicht dein Thema. Pathos ist überhaupt nicht deins und so. Rührseligkeit auch nicht, aber ich kann mir nicht helfen und ich bin sicher, den Zuhörern zu Hause geht es nicht anders, da doch sehr ergriffen zu sein, auch von dieser Lebensgeschichte und von den Entscheidungen, die du gefällt hast.
Ich habe halt das Glück, dass ich immer der Meinung bin, A, ich kann alles. Das ist mein größter Plan. Aretha Franklin. Ja, Aretha Franklin und ich sind Schwestern im Geiste. Ich bin der Meinung, ich kann im Prinzip alles und ich traue mir alles zu, sagen wir so. Ich traue mir erstmal alles zu, ob ich es kann oder nicht, ist natürlich was ganz anderes. Ich werde ja auch Produktionsleiter, ohne eine Ahnung davon zu haben. Und das Zweite ist, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, dass ich immer in dem Moment sozusagen lebe. Also ich bin jetzt nicht ich denke nicht an die Konsequenzen, die das hat. Jetzt als Erzieher bin ich, Erzieher ist ja schon ein doofes Wort, also ich bin Co-Klassenleitung oder wie man es nennen soll, und begleite kleine Kinder in ihr Leben in der Schule. Und das ist auch wieder was ich denke, das kann ich mein Leben lang mit diesen Kindern machen, weil es eben so schön ist, die wachsen zu sehen. Dass ich dabei jetzt nicht so viel Geld verdiene, klar, ist doof, aber ist nicht so schlimm, weil die Arbeit eben Freude macht. Ist es in 5 Jahren noch so? Wer weiß. Ne? Und ach so, jetzt weiß ich es wieder. Ich habe halt meine Generation, ich habe die Freiheit, mir meine Biografie so zu gestalten, wie ich will. Ich habe jetzt 3 völlig verschiedene Jobs gemacht bisher in meinem Leben. Mein Vater war sein Leben lang in derselben Firma angestellt. Für den ist es völlig ein Lebenslauf, der sehr uneben scheint. Für mich überhaupt nicht. Also ich mache einfach das, was ich dann will. Mhm. Und deswegen habe ich die totale Freiheit auch im Privatleben. Ich kann machen, was ich will. Ne? Will ich morgen als Drag Queen rumlaufen, laufe ich morgen als Drag Queen rum. Das ist alles überhaupt kein Problem, weil ich kann es ja selber entscheiden. Ich bin ja Herr meines Lebens. Mhm. Und das ist das Gute, dass man in einer Zeit lebt und in einem Land lebt, was einem die Freiheit gibt, sich selber so zu erfinden, wie man es gerade möchte. Und das tue ich. Mhm. Und das kann ich auch nur jedem raten. Also ich würde mich nie von irgendwelchen Zwängen beeinflussen lassen und mich in irgendwelchen Situationen wiederfinden, die ich eigentlich nicht will. Immer wenn ich irgendwann gegangen bin, dann war das, weil ich es wollte. Mhm. Außer jetzt vielleicht in Afrika, da war das jetzt nicht so freiwillig. Aber gut, das Leben hat so entschieden und dann mache ich halt den nächsten Schritt.
Stichpunkt Kinder in Deutschland erziehen oder ihren Weg begleiten. Wie ist denn deine Hoffnung für die neue Generation, für die nächste Generation, die du heranwachsen siehst?
Also erstmal ist meine Arbeit genau dieselbe in Afrika, bloß dass die Kinder nicht arm und traumatisiert sind, sondern oder nicht arm und vernachlässigt sind, sondern sie sind reich und vernachlässigt. Mhm. Aber die Probleme sind im Prinzip dasselbe in Grün. Mhm. Ne, insofern unterscheidet sich meine Arbeit eigentlich gar nicht so sehr, um die Kinder aufzubauen. Obwohl sie hier Eltern haben, was es eigentlich noch ein bisschen trauriger macht, weil die, nicht immer die Besten. Mhm. Ich bin ja auch ein Verfechter vom Elternführerschein, aber gut, das ist ein anderes Thema, was mich jetzt wieder alle Sympathien kostet. Aber man wundert sich manchmal.
Ja.
Gut, okay, das war die Frage.
Hoffnung für die neue Generation. Hast du ein Gefühl, wo das hingeht? Wird das gut? Wird das schlimmer, besser als bei uns?
Naja, die machen heutzutage, also die älteren Schüler vor allen Dingen, die machen im Prinzip sehr nach dem Lustprinzip und die sind nicht mehr so, die haben nicht mehr so ein Arbeitsethos, wenn man das so sagen kann, wie ich es vielleicht habe, dass ich immer denke, okay, ich will auch gut sein in dem, was ich mache. Ich habe so einen Ehrgeiz, dass ich dann auch gut sein will. Und deswegen setze ich mich auch hin und lerne für so eine blöde Erzieherausbildung. Mhm. Das haben denn andere, die viel, natürlich viel jünger waren in der Ausbildungsklasse als ich, nicht so gesehen. Die haben sich ausgerechnet, wie viele Tage kann ich maximal fehlen, um trotzdem noch den Abschluss zu haben. Und so eine Entwicklung ist ein bisschen schwierig, finde ich, weil der eigene Anspruch sollte schon da sein. Und wenn alle nur Influencer werden wollen, ja, das ist jetzt auch nicht so das Wahre, glaube ich. Man muss schon irgendwie Aufgaben sich suchen, die einen Tick größer sind als man selber, damit man so ein bisschen gefordert ist. Voll. Also das ist so eine Herausforderung, da sollte man keine Angst vor haben. Und ich glaube, viele haben Angst. Die haben einfach nicht gelernt, sozusagen, sich was zuzutrauen. Die scheinen nach außen durch ihre Filterfotos auf Insta ganz toll zu sein. Und in Wirklichkeit sind das kleine, unsichere Wesen. Und das ist eben schade, dass die Entwicklung so mehr wird, glaube ich, bei den Jüngeren. Hm. Also versuche ich sie Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein, das alles zu stärken, wo es geht. Mhm. Also im Prinzip muss man loben, loben, loben und Empathie zeigen. Strafe bringt nichts, meiner Meinung nach.
Ja. Und eine abschließende Frage noch, weil wir über Biolek gesprochen haben. Biolek ist ja nun noch gerade gestorben. Ich war ein riesengroßer Fan. Ich bin eine Foodie-Maus, wie sie im Buche steht. Ein riesengroßer Fan von Dicky, hör auf mit dem Terror. Ein riesengroßer Fan von Alfredissimo von der Kochsendung von Alfred Biolek. Jetzt haben sie mit Herrn Böhmermann Böhmi Brutzelt an den Start gebracht und das wird öffentlich gehandelt als der Nachfolger von Alfredissimo. Hast du eine Folge gesehen? Was denkst du dazu?
Ja, ganz schlimmer Schund, ganz schreckliche, wie heutzutage alles so auf Comedy-Format getrimmt ist sozusagen. Also bei Boulevard Bio ging es darum, eine private Atmosphäre mit Promis herzustellen. Mhm. Und das ging am besten durchs Kochen. Das Kochen war ja im Prinzip Nebensache. Das war zwar, er hat es ernst genommen, weil er wollte zum Schluss, dass ein Gericht innerhalb von 30 Minuten da irgendwie im Teller ist. Aber es ging darum, irgendwas Neues aus irgendeinem Gast herauszuholen. Und das ist bei diesen Selbstdarstellern, Böhmi und wie sie alle heißen, nicht so. Die sind natürlich nur an sich interessiert und wie wirke ich in diesem Moment. Und wenn du mit so einer Arbeit, mit so einer Einstellung in so eine Sendung gehst, dann hast du schon die Biolek-Schule ganz verkannt, weil darum ging's Biolek nicht. Der war eitel ohne Ende. Mhm. Der hatte ja wirklich schreckliche Klamotten an, aber alles war in seinen Augen das Schönste. Also da war er Aretha Franklin. Und diese Eitelkeit war trotzdem nicht im Weg, immer den Gast glänzen zu lassen und sich sozusagen zurückzunehmen. Und das fehlt den allen heute, glaube ich.
Finde ich auch. Also ich finde, das, was Biolek ausgezeichnet hat als Talkmaster, ist die Empathie und das Interesse an der Geschichte des anderen. Natürlich auch mit der Showman,
absolut,
mit dem Verständnis dahinter,
absolut,
dass es ihm natürlich auch was bringt, wenn die Geschichte jetzt hier preisgeben.
Und wenn sie gut erzählen und wenn es einen Lacher gibt und auch für ihn, er hat auch die Pointen so gesetzt, dass er die Lacher kriegt und so. Das ist alles okay, aber er war interessiert an den Menschen und das, also die Böhmermann-Sendung ist jetzt völlig, die kann man ganz abhaken, aber zum Beispiel sowas wie Lanz oder sowas, der ist ja interessiert zu zeigen, wie er alles besser weiß und
das, very that.
Und sowas gab es, also das interessiert mich eben überhaupt nicht,
null,
so solche Leute.
Null.
Und deswegen, also ich kann immer nur arbeiten für jemanden, für den ich Respekt habe und Biolek steht für mich in einer Stufe mit der Direktorin der Schule, für die ich jetzt arbeite, für die habe ich Respekt. Die hat eine Lebensleistung, die hat Charisma und für so eine kann ich arbeiten. Sobald ich den Respekt verliere, wie bei der Maischberger, ist vorbei. Kann ich nicht mehr verarbeiten.
Lass uns, hast du noch jetzt Spendenaufruf? Ich weiß, mit dem Dorf, mit dem Projekt, mit dem du vorher gearbeitet hast, ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel, aber gibt es Projekte, die du im Kopf hast, an die man spenden kann, wenn jemand spenden möchte, dann packe ich das in die Shownotes.
Ja, also eins, wenn man eine ganz tolle Frau, so wie die Ursula Selig, die dann ja verstorben ist, habe ich glaube ich erwähnt, die hat auf Madagaskar ein Projekt laufen, wo sie junge Leute, die da geboren sind im Norden von Madagaskar, also auch ärmste Armut, keine Chance und so weiter, die bildet sie aus in grünem Tourismus. Die hat da ein kleines Hotel aufgebaut mit eigenem Geld sozusagen und bildet die aus zu Kellnern und Fremdenführer und so weiter und so fort für den Tourismus, der hoffentlich nach Corona wieder anläuft. Das Projekt findet man unter Hildegard Böcher mit Ö und dem Stichwort Rubicon. Ich weiß jetzt nicht genau diesen ellenlangen Namen, aber
wir
Rubicon
das
mit C. Genau. Die ist, die kenne ich persönlich halt. Die ist auch mit dem Herz am rechten Fleck und die macht das ohne das Geld in Verwaltung versichert und dass es direkt ankommt und dass damit Jugendliche befähigt werden, für ihr eigenes Einkommen zu sorgen. Ein ganz kleines privates Ding. Hat die angefangen nach ihrer Pensionierung. Also Hut ab. Ganz toll.
Toll.
Ja.
Großartig. Schatz, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich bin super happy.
Gerne.
Ich werde nicht eine Sekunde rausschneiden, außer das kleine Ding in der Mitte, wo ich kurz mal pinkeln musste. Alles andere bleibt genauso drin. Ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch und für deine Geschichte.
Dankeschön, dass du mich eingeladen hast.
Super.
Tschüss.
Tschüss.